Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Ein letztes Mal melden wir uns von der Skisprung-Saison 2023-24. Und die letzte Folge der Saison heißt: Es werden Preise und Awards verteilt. Also hallo, herzlich willkommen zu den Flugshow Awards zur abgelaufenen Saison. Ich führe heute als Moderator durchs Programm, habe zwei absolut fachkompetente Juroren und eine Jurorin an meiner Seite. Damit hallo, herzlich willkommen. Einerseits, ihr kennt ihn natürlich, in jeder Folge mit dabei gewesen. So muss, darf er natürlich jetzt auch bei den Awards nicht fehlen. Hi, lieber Luis Holuch, ich grüße dich.
Ja, Grüße in die Runde. Freut mich,
und
dabei zu sein.
Eine gute Freundin des Hauses, auch sie war öfter zu hören, ehemalige Weltcup-Springerin und gern gesehener Gast in der Flugshow. Hallo, liebe Ulrike Uli Gräßler, ich grüße dich.
Hallo zusammen. Mich freut es natürlich auch sehr, wieder dabei sein zu dürfen.
Genau, so, wir haben uns 6 Kategorien einfallen lassen, um so ein bisschen auf diese doch lange Saison bei den Damen und den Herren. In diesem Jahr packen wir die Rückschauen beider Geschlechter in eine Folge und haben uns 6 Kategorien einfallen lassen, um auf diese doch lange und intensive Saison zurückzublicken. Was erwartet euch? Die Begeisterung der Saison, wer hat uns in diesem Jahr am meisten begeistert? Was hingegen hat uns am meisten enttäuscht? Was war unser persönlicher Moment der Saison? Was war unsere Überraschung? Womit haben wir nicht gerechnet? Was war unser Sprung der Saison? Und am Ende küren wir den Adler des Jahres. Auch hier gibt's eine Neuerung und da kommt ihr da draußen ins Spiel, denn in den letzten Jahren hatten wir uns immer festgelegt auf einen Adler des Jahres. In diesem Jahr dürft ihr letztlich final entscheiden. Luis hat einen Adler des Jahres mitgebracht, Uli hat einen mitgebracht, ich habe einen mitgebracht. Und wenn, wir wissen vom anderen jeweils nicht, wen er sich ausgesucht hat, wenn nicht zufällig alle den oder die gleiche ausgewählt haben, dann liegt die Entscheidung bei euch da draußen. Dazu wird unser Social Media Man Luis Holuch euch dann später mehr erklären, denn Adler des Jahres ist die letzte Kategorie. So, bevor wir reingehen, bevor wir die ersten Preise verteilen, mal eine Gesamteinschätzung, Eindrücke. Luis, wenn du in wenigen Sätzen beschreiben müsstest, in wenigen Worten vielleicht auch, wie hat dir denn diese Saison gefallen?
Also hättest du mich das gestern gefragt, hätte ich auf unsere beliebten Sandro Pertile-Skala wahrscheinlich eine 6 von 10 vergeben. Einfach aus dem Grund, weil es gefühlt ja doch relativ eintönig wurde, gerade zum Schluss. Aber dann habe ich mir mal die Zahlen angeguckt und habe so festgestellt, so eintönig, wie ich es mir eingebildet habe, war es gar nicht. Also wir haben eine Vielzahl von Athletinnen und Athleten auf dem Podium gesehen, auch sehr viele unterschiedliche Sieger, 21 Stück an der Zahl, Männer, Frauen zusammengerechnet. Das spricht jetzt nicht für eine Saison der Langeweile und dafür, dass es ein Übergangsjahr war, würde ich sagen, unterm Strich, es war okay, aber es war jetzt nichts, woran man sich lange zurückerinnern wird.
Uli, wie ging es dir?
Also ich habe mich jetzt nicht so intensiv mit den Zahlen beschäftigt, aber wenn du mich so fragst, fand ich die Saison schon sehr spannend, auch wenn es nur eine Zwischensaison war, aber dafür war die von der Qualität enorm hoch, fand ich, bei beiden. Als wenn es schon Olympische Spiele wären oder es eine WM gegeben hätte und doch mit so vielen Highlights gespickt. Ich fand, es waren diesmal so viele persönliche Stories irgendwie dabei, also so viele Geschichten von einzelnen Athleten, was ich fand, sonst nicht so hatte. Also da gibt es so viele Beispiele bei den Frauen, bei den Männern, wo wir ja noch ein bisschen drauf zurückkommen. Und ich finde gerade auch bei den Frauen so viele Überraschungen. Also das sehen wir dann bestimmt auch, wie wir getippt haben. Und gerade da war es ja auch sehr abwechslungsreich, wer das gelbe Trikot dann doch zum Schluss mitnimmt. Es war ja da doch ziemlich lange spannend. Und glaube ich, zwischendurch hätte ich auch noch jemand anderes getippt als dann die Gabriels.
Ja, ich fand sie nicht so spektakulär, aber ich fand sie auch nicht langweilig. Sie hat Geschichten hervorgebracht, sportlich, ein bisschen auch abseits der Schanzen. Auch da werden wir dann gleich drüber sprechen. Es war gefühlt schon immer irgendwie was los. Das Thema Eintönigkeit, Luis, ich glaube, da handelt es sich eher um die Eindrücke, die wir im Spitzensegment hatten. Also wir haben viele Siege von Nika Preoz gesehen, viele von Eva Pinkelnik jetzt bei den Damen. Bei den Herren, diese Top 3 im Gesamtweltcup, die weite Strecken der Saison einfach wegdominiert hatten. Also es fing ja an mit Stefan Kraft, der vier, fünf Dinger da hintereinander gewinnt, und er, Kobayashi Wellinger, das war irgendwie das, was so ein bisschen Eintönigkeit vermutet hat lassen. Aber hinten raus bin ich auch voll dabei. Hatten wir unheimlich viel Abwechslung mit drinnen, auch viele Nationen im Mix, und ja, doch spannend. Und ich glaube, das ist schon auch diesem Faktor Zwischensaison so ein bisschen geschuldet. Man hat jetzt einfach auch die Möglichkeit, und jetzt wird jetzt viel probiert, und im nächsten Jahr kommt die WM, dann steht Olympia an. Ist so ein Ding. Es konzentriert sich halt jetzt zum Beispiel unheimlich viel auf so eine olympische Saison zum Beispiel. Und letztlich, wie viele Wettkämpfe sind das denn bei Olympia? Es ist ja ein Bruchteil von dem, was so eine gesamte Weltcupsaison am Ende ausmacht. Deswegen, klar, liegt da der Fokus drauf, aber eigentlich muss man eine Saison in viel größerem Rahmen sehen. Und da gibt gerade so eine Saison, wo halt kein Großereignis ist, denke ich, einen guten Anlass. Also, ich fand sie interessant, ich fand sie spannend. Manche Phasen haben mich genervt, als es extrem viele Probleme mit Wind und Wetter gab. Da war ich echt mal in so einem Punkt, wo ich gedacht habe, puh, irgendwie macht's gerade keinen Spaß. Aber hinten raus, finde ich, hat man die Kurve dann bekommen. Also, ich denke, alle drei haben, es war jetzt nicht die schönste, beste, überragendste Saison, die wir je gesehen haben, aber letztlich hat sie uns doch gefallen, und wir sprechen gerne drüber. Und wenn wir schon so positiv jetzt hier einsteigen, dann will ich doch jetzt von euch beiden wissen, was hat euch in dieser Saison denn am meisten begeistert? Luis, auch jetzt darfst du beginnen.
Ja, da bin ich jetzt schon, muss ich sagen, das allererste Mal einen Sonderweg gegangen, weil ich mich schwer darauf festlegen konnte, irgendwie eine Person oder ein Team herauszupicken. Deswegen habe ich einen Moment drüber nachgedacht, über die Saison, und dann musste ich ganz, ganz egoistisch, eigentlich ganz untypisch für mich sagen, für mich waren es einfach die Erfahrungen, die ich in dieser Saison sammeln durfte. Meine ersten Einsätze, Kommentate im deutschen Fernsehen, was für mich nichts anderes war als die Erfüllung eines Kindheitstraums und irgendwo auch die Belohnung für ja sehr viel Arbeit, die ich jetzt in meinen Werdegang quasi reingesteckt habe. Aber das passt ja irgendwie auch dazu, was Uli eben schon gesagt hatte, auch bei den Springerinnen und Springern gibt es ja genügend, die eine interessante Geschichte zu erzählen haben, die ja nochmal ganz andere Sachen auch durchgemacht haben in der Vergangenheit. Und deswegen dachte ich so, das passt eigentlich so ganz gut. Auch unterm Strich, weil das hat seinen Teil dazu beigetragen, dass mir diese Saison unterm Strich doch sehr viel Spaß gemacht hat. Einfach auch, weil das Feedback sehr, sehr gut war und ich selber auch nicht mal unzufrieden mit mir war. Deswegen habe ich mir das jetzt einfach mal rausgepickt.
Das kannst du auch sein. Ich fand dich sehr, sehr gut. Hab dir sehr gerne zugehört. Hast es wirklich extrem gut gemacht. Und wenn man das jemandem vorgespielt hätte, gezeigt hätte, der nicht gewusst hätte, dass es dein erster Einsatz im TV ist, also du hattest ja Kommentarerfahrungen, die hattest du schon gesammelt, aber der hätte das nicht gemerkt. War wirklich gut. Da war ich auch sehr, sehr stolz auf dich. Wir machen diese Geschichte hier jetzt auch schon einige Jahre zusammen, und nein, da bin ich voll bei dir. Das hat mich natürlich auch begeistert und hat hier volle Daseinsberechtigung, weil es ist ja nicht nur ein reines Wiedergeben des sportlichen Geschehens, sondern wir als Podcast sind natürlich, bringen hier auch persönliche Noten mit rein, und deswegen, stehst du jetzt, bist jetzt bei mir auf Platz 2 gerutscht. Ich ändere jetzt meine Kategorie nicht mehr, aber du hast auch mich begeistert. Super, Uli. Wer hat dich denn begeistert in dieser Saison?
Ja, ich habe ihn ja schon oft erwähnt, aber es ist einfach Peter Preoz, dass er bekannt gegeben hat, aufzuhören und dann eigentlich nochmal so eine Saison hinlegt, eigentlich fast noch im Skiflug-Weltcup hätte gewinnen können, also auch in der Gesamtwertung da lange eine Rolle mitgespielt hat. Auch man muss mal sagen, am Sonntag, wo er, also was er auch für eine mentale Stärke dann nochmal hingelegt hat, auch die letzten Sprünge da auf einer Skiflugschanze, er hatte dann, finde ich, sogar Sonntag ein bisschen Pech mit dem Wind. Aber wie er dann nochmal geliefert hat und natürlich dann absolutes Highlight, dass er wirklich noch einen Plan hat, diesen Weltcupsieg holt. Und ich habe die ganze Zeit mitgefiebert, dass es dann doch endlich mal klappt. Und irgendwie war immer einer besser. Meistens war es dann nicht mal der Kraft, Stefan, der ihn dann ein bisschen, sage ich mal, in die Suppe gespuckt hat. Aber dass ihm das nochmal so gelungen ist. Und natürlich, ich habe zwar nicht alles gesehen, aber ich kann mir vorstellen, was im Plan ist, da los war bei der Verabschiedung. Und so alt ist er ja eigentlich auch noch nicht. Aber diesen Schritt zu gehen, gerade, also ich kann das nur noch so hoch anhängen mit dem Sturz, den er bei der Heim-WM erlebt hat. Ja, das war irgendwie, wo ich nochmal so richtig mitgefiebert habe, die ganze Saison über dann, also mit dem Peter Priots.
Denke ich auch irgendwie für dich eine persönliche Verbindung ja auch, weil sich eure Karrieren ja auch überschnitten haben. Also glaube, das ist schon auch noch ein gutes Gefühl dann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch damals in Predazzo saßen wir zusammen. Also er kann sich bestimmt nicht mehr daran erinnern, aber ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass wir dann zusammen zur Medaillenvergabe gefahren sind. Und er war schon immer ein sehr netter, sympathischer Zeitgenosse. Wie so. Also ich hatte auch nie so persönlichen Kontakt mit ihm oder dass wir jetzt groß miteinander gesprochen haben. Aber ich fand einfach auch in der Saison, wo er so extrem gut gesprungen ist, eigentlich in den 2 Saisonen, ich habe immer zur Carina gesagt, der springt so, der fliegt so geil, habe ich immer gesagt. Er hatte so ein herausragendes Flugsystem. Ich habe damals schon mitgefiebert, dass er irgendwie diesen Rekord schafft, so viele Einzelsiege in einer Saison zu erringen. Und vielleicht, weil er eben so sympathisch ist und doch irgendwie so bodenständig. Und es tat mir damals, also das hat er selbst zu seinem Freund jetzt nochmal erwähnt, damals, wo sie punktgleich waren, das waren für mich beide die Gesamtweltcup-Gewinner. Und das fand ich damals auch so schade, dass sie das damals so getrennt haben. Also für mich ist das immer noch ein Gesamtweltcup-Gewinner in der Saison gewesen mit dem Severin Freund. Aber was er dann hingelegt hat, also er hat das jetzt so oft in seiner Karriere bewiesen und ist, glaube ich, trotzdem bodenständig geblieben.
Und sich aus diesem Tief dann im Endeffekt, wo ja alle dachten, na ja gut, da plätschert ein Ding aus und wir haben ja letzte Folge auch drüber gesprochen, Luis, dass er so nochmal zurückkommt, so eine Saison abliefert, also wow, da ist tatsächlich jemand auf einem ganz, ganz richtigen Moment im Endeffekt abgetreten und natürlich, über sie werden wir heute auf jeden Fall auch noch sprechen. Was für eine Story auch, dass das Küken der Familie, dass seine wirklich deutlich jüngere Schwester in der Saison, in der Peter Priots seine Karriere eindrucksvoll beendet, seine Schwester den Gesamtweltcup gewinnt. Also, what a family story. Unglaublich.
Also ich glaube, über die Priots Family, da könnte man eine eigene Podcast-Serie machen. Also ich glaube, das wird es nie wieder geben in dieser Art und Weise mit so vielen Priots oder so vielen Familienmitgliedern dann auf so einem hohen Niveau, weil im Endeffekt alle, die bis jetzt irgendwie Weltcup gestartet sind, haben alle irgendwo was schon Großes erreicht. Und auch jetzt Domen Priots am letzten Tag wieder auf dem Podest mit, das war alles so rund. Also Wahnsinn, wenn man weiß, wer auch schon aufgehört hat und wer da noch kommt. Also ja.
Wäre wirklich verrückt. Also auch sportartübergreifend fällt mir da jetzt ad hoc sogar gar kein Beispiel ein.
Nee, also im Skispringen hast du es natürlich über mehrere Generationen, klar, irgendwie Großvater, Vater, Tochter, Sohn, wie auch immer,
Das ist
aber
was anderes, finde
ne,
ich.
in einer Generation ist halt wirklich, und ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut, die Familie Priots alleine hat in der Saison 20 Weltcup-Podestplätze zusammen erzielt. Da wären andere Nationen neidisch drauf.
Ja, das sagt ja alles. Also die könnten ja ein eigenes Team verstellen. Und wenn wir auch wissen, was die in der Vergangenheit eben schon gewonnen haben, und da ist ja auch noch kein Ende in Sicht.
Wär ja tatsächlich in Richtung Superteam. Vielleicht mal mixt irgendwann, wenn man da irgendwann mal sowas einführen würde. Gibt es ja im Biathlon zum Beispiel, da gibt es die Single-Mixed-Staffel, wo ein Mann, eine Frau gemeinsam antreten. Wenn es das im Skispringen jetzt schon in der Ära der Priots gegeben hätte und vielleicht irgendwann geben wird, dann hätten wir vielleicht tatsächlich diese Priots-Erfolgsgeschichte schreiben können. Wäre ein cooles Bonbon gewesen.
Es gab ja sogar die Zeit, es sind ja 5 Geschwister insgesamt. Es gab ja eine Zeit, wo alle 5 zusammen also gesprungen sind tatsächlich. Aber jetzt sind Nika und Domen die einzigen, die noch übrig geblieben sind, weil die jüngste Schwester, die Ema, die Jahrgang 2009 ist, die hat inzwischen mit dem Skispringen aufgehört. Also sonst hätte man tatsächlich auch ein vollwertiges Priots-Mix zusammenstellen können zu einem
Das wäre
gewissen
es
Zeitpunkt.
gewesen, ey. Priots, Priots, Priots und
Ja.
Priots. Okay, cool. Absolut. Also Uli, bin ich voll bei dir. Hat auch mich und sehr, sehr viele Leute da draußen begeistert. So, jetzt bin ich dran. Das Team wird jetzt etwas größer. Aber was die österreichischen Herren in dieser Saison abgerissen haben, liebe Leute, habe ich im Kollektiv, im Skispringen von einer Mannschaft, kann mich echt nicht erinnern. Also das ist, wow. Mai, wir sprechen natürlich über einen neuen Rekord, den sie im Nationencup aufgestellt haben. Wir sprechen über die fast perfekte Saison. Der Gesamtweltcup geht an die ÖSV-Männer mit Stefan Kraft. Der Skiflug-Weltcup geht an Daniel Huber. Also es ist auch nicht nur einer, der hier natürlich herausragt, sondern es verteilt sich auf mehrere Schultern. Den Nationencup habe ich erwähnt mit dem neuen Rekord. Wir haben 6 Springer, die unter den Top 15 sind, 21 Saisonsiege in Summe. Es ist echt eine Hausnummer. Und zahlreiche Podestplätze. Diese Mischung im Team. Für mich ist es das perfekte Team. Ja, also du hast den absoluten Oldie, der immer noch auf Top-Niveau performt mit Manuel Fettner. Du hast gute Erfahrung, stabile Erfahrung im mittleren Segment, wo wir uns so um Stefan Kraft herum bewegen. Dann gelingt es auch Athleten, die noch nicht so lange im Weltcup dabei sind, wie ein Daniel Czofenik zum Beispiel. Auch ein Jan Hörl zähle ich da noch ein bisschen mit rein, die immer stärker, immer stabiler werden. Und sie schaffen es auch, die ganz Jungen punktuell hier heranzuführen mit einem Stefan Emberer. Kontinentalcup, auch da haben sie im Winter alles wegdominiert. Also das ist eine Breite. Also ich erinnere mich noch, WM 1990, da hieß es danach, ja, und wenn jetzt noch die Spieler aus der ehemaligen DDR dazukommen, dann sind wir über Jahrzehnte unschlagbar. So. Und es hieß dann, wann war das, als Deutschland auch die U21 EM gewonnen hat und den Confed Cup gewonnen hat. Und da hieß es auch, so, wir hätten 3, 4 Mannschaften, die man stellen könnte. Also da war so von der goldenen Generation im Fußball der Rede. Das wurde am Ende dann nicht das, was man sich erwartet und erhofft hatte. Aber was Österreich hier an einem Pool an Potenzial, Erfahrung und Konstanz hat, wow. Also finde ich richtig krass. Erinnert mich ein bisschen an die norwegischen Männer im Biathlon, die das in einer ähnlichen Dominanz auf die Platte bringen und die auch Nachwuchs ohne Ende haben, die auch in den Serien dahinter die Dinge reihenweise abräumen. Und wenn wir überlegen, wo sie herkommen, also als wir mit der Flugshow angefangen haben, da war Österreich das Sorgenkind. Und da haben wir echt viel über Krisen gesprochen und sie sind nicht konkurrenzfähig und es ist nur der Kraft da und die dahinter, Österreich, die hatten so eine tolle Serie mit diesen vielen Tourneesiegen in Folge. Die haben echt wahnsinnig gut gearbeitet. Der ganze Staff, der dahinter steckt, du hast auch die schönen Eindrücke erzählt aus Planica, wo dieses gesamte Team dann auch mal dasteht und man sieht, hey, wie viele Leute arbeiten so hart an diesem Erfolg. Und das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Also ganz großen Respekt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieser Mannschaft in dieser Saison zuschauen zu dürfen.
Also von der reinen Zahl der Athleten ist es wirklich extrem beeindruckend. Aber was ich gerade jetzt so festgestellt habe, als ich dir zugehört habe, es klingt gar nicht mal so wie dieses Überfliegerteam, was sie ja mal hatten mit dieser Generation. Ja. Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Wolfgang Leutzel, Martin Koch, you name it. Da hast du ja jetzt ganz andere Typen auch irgendwie, aber die Ausbeute spricht ja irgendwo für sich und die sind gerade im Begriff dabei, sich nochmal so eine goldene Generation aufzubauen oder haben sie eigentlich schon, wie sie vor, ja, so lange ist es ja auch noch gar nicht her, so vor 15 Jahren mal so rundherum hatten, ja.
Und man darf ja auch nicht vergessen, sie hatten ja eigentlich nur 5 Athleten, die sie dieses Jahr stellen durften und dann haben 6 in die Top 15 geschafft. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge ergehen lassen. Also irgendwie hat da jeder extrem krass gepunktet, um überhaupt in die Top 15 zu kommen. Wie viele Deutsche haben in den Top 15 und die fast die ganze Saison mitgesprungen sind? Und das muss man sich ja auch mal überlegen, dass ja noch ein Startplatz weniger war und sie so eine Punkterekordzahl da geschafft haben. Jetzt lassen wir die 6 plus noch Quotenplatz springen. Da hätten wir vielleicht noch 1, 2 mehr. Und ich denke, dass die Österreicher einfach diese ganze Materialumstellung einfach dieses Jahr am besten gepackt haben. Und natürlich lernen auch die, sag ich mal, die Jüngeren davon. Und ich bin aber mal gespannt, weil es ist immer so, der Gejagte hat es auch immer sehr schwer, wie die anderen Nationen jetzt nachziehen. Aber wie ihr auch gesagt habt, was die im COC auch abgeliefert haben. Und dann, wenn man weiter runter guckt, da geht es ja genauso weiter. Was natürlich die Gefahr bringt, dass ganz viele Skispringer, also ganz viele sehr gute Skispringer aus Österreich natürlich auch auf der Strecke liegen bleiben werden, weil es gibt halt nur diese 5 Startplätze, vielleicht sind es irgendwann mal wieder 6. Aber das ist dann auch immer Fluch und Segen gleichzeitig, da auch ein gutes Händchen für zu haben, wen setze ich wann wo ein. Und das ist, glaube ich, also in dieser Fülle extrem schwer für die Trainer, weil die natürlich auch wissen, sie möchten irgendwie jedem gerecht werden. Und ich glaube, es ist auch sehr bitter für die Athleten, die jetzt da irgendwo auch mit dabei sind, aber in Anführungsstrichen nur Platz 3 im COC belegen, weil sie schon fast gar keine Chance haben, in dieses Team zu kommen. Und das haben wir damals ja schon mal bei den Deutschen auch erlebt. Die Österreicher hatten das auch schon erlebt, dass dann einfach so ein Generationsloch passieren kann, weil einfach oben die Tür zu ist und so extrem zu ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, viele Skispringer springen jetzt extrem lange, betreiben die Sportart extrem lange. Das ist ja nicht mehr so wie vor, vielleicht sage ich mal, 15 Jahren, wo wirklich viele mit 30, 31 aufgehört haben. Das habe ich ja vorhin gemeint, der Peter Preuß hätte ja auch noch wirklich gute 4, 5 Jahre springen können. Und so schön das alles ist, aber umso schwieriger ist das auch jetzt natürlich, das ganze Niveau aufrechtzuerhalten und natürlich auch die Motivation bei den jungen Athleten aufrechtzuerhalten. Also das stelle ich mir auch alles gar nicht so leicht vor.
Sehr, sehr guter Punkt, guter Aspekt. Und ja, ist der Fluch der guten Tat, dass wenn du die Messlatte entsprechend hochlegst, dass du daran natürlich auch gemessen wirst. Aber sie erstmal so hochzulegen, das denke ich verdient, wenn wir eine reine Rückschau auf diese Saison machen, allerhöchste Anerkennung. So, wo Begeisterung, da im Sport natürlich auch immer Enttäuschung. Und ihr wisst alle da draußen, wir meinen solche Dinge immer nicht persönlich, aber es ist natürlich auch unsere Aufgabe, hier zu kritisieren. Und das müssen wir in dem Fall jetzt auch für diese Saison tun. Und ja, behalten wir doch die Reihenfolge bei. Luis, wer oder was hat dich denn enttäuscht in dieser Saison?
Also wenn ich jetzt nicht auf das Plakative gehen möchte, nämlich vor allem dieses Gezanke um den Ersatzwettkampf für das Frauenskifliegen in Vikersund, dann nenne ich mal einen Namen, über den wir im Sommer sehr, sehr viel gesprochen haben, im Winter aber dann gar nicht mehr. Wladimir Sograbski. Erinnert ihr euch noch an den Sommer-Grand Prix-Sieger Wladimir Sograbski?
Wer ihn noch kennt.
Ja.
Ja. Ja.
Was haben wir uns Gedanken darüber gemacht? Mensch, wird das jetzt seine Saison? Wo führt das hin? Was ist dieser Gesamtsieg wert? Und am Ende muss man sagen, den Erwartungen oder zumindest Hoffnungen, die man ja so hatte, denen wurde er einfach nicht gerecht. Also er ist gerade 4-mal unter die Top 20 gesprungen. Sein bestes Ergebnis war ein 14. Platz in Lillehammer auf der Normalschanze. Ist jetzt auch nicht repräsentativ, weil ihr wisst genau, wie viele Normalschanzen im Herrenkalender so auftauchen. Er ist auch nur 9-mal in die Punkte gesprungen, was jetzt auch in einer Saison mit 32 einzuspringen echt nicht viel ist. Und ja, was unterm Strich bleibt, ist, dass er einfach sehr oft in alte technische Muster zurückgefallen ist, die Nerven im Wettkampf oftmals nicht hatte. Und was man aber auch gehört hat, dass diese Materialumstellung, die Uli gerade angesprochen hat, dass die ihm echt am meisten mitgeschadet hat, weil er nach dieser Neuvermessung zu Beginn des Winters offenbar sehr, sehr viel Schrittfläche im Anzug verloren hat und dann einfach, ja, es im Winter einfach nicht mehr so gut getragen hat. Und indirekt spielt das ja auch damit mit rein, was wir gerade thematisiert hatten, diese neue Quotenregel, die ja den kleinen Nationen irgendwie helfen sollte. Ja, die haben mehr Punkte geholt als sonst, lässt sich auch mit Zahlen bewerten, aber man muss schon sagen, dass auch im Gegenzug die Qualität des Weltcups irgendwie so ein bisschen drunter gelitten hat. Also die Springen hätten noch besser sein können und die Springen, die tatsächlich besser wurden, nämlich die im COC, die sind nirgendwo zu sehen gewesen. Und das spielt da auch so ein bisschen indirekt mit rein, ist sicherlich auch ein kleiner Wermutstropfen.
Gehe ich mit. Und sehr interessant, wir haben ja über zwei Namen gezielt gesprochen, die uns im Sommer so überrascht haben. Das war nämlich eben jener Sograbski, aber auch Gregor Deschwanden. Und der hingegen hat dieses Ding mit in den Winter rüber transportieren können. Und da hat man genau diese Unterschiede auch gesehen. Also ja, so schließt sich dann ein Saisonkreis, weil jetzt, wo du es gesagt hast, hab mir viele Gedanken jetzt über diese letzte Folge gemacht. Und ganz ehrlich, Der Name Sokrawski, ich hatte ihn nicht mehr, er ist mir nicht einmal in den Sinn gekommen. Also ja, das sieht man, wie schnell es gehen kann.
Ja, und weil wir so gesagt haben, ja gut, der könnte jetzt so die Saison seines Lebens springen. De Schwanden, auf der anderen Seite ist sie gesprungen. Und das auch, da haben wir es wieder in etwas gesetzterem Skisprungalter. Der Mann ist jetzt 33 und hat seine ersten beiden Podestplätze erzielt und war bester Schweizer als 18. im Gesamtweltcup. Also so in etwa hätte man sich es bei Zugrafsky auch vorstellen können.
Okay, gut. Thema Quoten. Ich hatte Pertile drauf angesprochen. Ich glaube, da wird so schnell kein Weg zurückgeben. Aber okay, wir wissen, Sport und gerade was auf Funktionärsebene stattfindet, ist oft schnelllebig. Geben wir die Hoffnung nicht auf und gehen zu dir, Uli. Wer oder was hat dich denn enttäuscht in dieser Saison?
Ja, also ich habe ja auch Gedanken gemacht und würde da einfach mal zwei Teams nennen, die mich enttäuscht haben, weil ich mich jetzt nicht so speziell festlegen wollte. Also bei den Männern sind es auf jeden Fall die Polen, die mich insgesamt ganz schön enttäuscht haben. Klar, zum Schluss haben sie noch ein bisschen das Ruder rumgerissen, auch einen super letzten Wettkampf gehabt mit dem Podestplatz. Also im Großen und Ganzen haben sie es irgendwie nicht geschafft, die Materialumstellung zu schaffen. Auch es war dann auch im Teamspringen, wo man dachte, jetzt haben sie mal das Erfolgserlebnis, schaffen es vielleicht mal in den besten drei, wo man dann schon überrascht war, dass sie da mithalten können. Aber es war dann immer ein Springer, der absolut gar nicht mithalten konnte. Und ja, das haben wir ja schon oft gesagt, die sind schon sehr veraltet, das Team. Ich hatte sie eigentlich schon weiter vorne, also viel weiter vorne gerechnet, weil ich dachte, die schaffen das mal. Ich habe auch gedacht, da kam es doch, wird sich irgendwie noch regenerieren in der Saison, weil er eigentlich so ein Typ ist, der das auch schafft. Aber irgendwie, ja, zum Schluss lief es dann besser, aber da war es eben dann doch zu spät und ich bin mal gespannt, wie sie das packen wollen. Also die haben natürlich ganz schön was vor sich und im Nachwuchs sieht es ja jetzt auch nicht besser aus. Und dann möchte ich aber noch ein Team, das ist bei den Frauen irgendwie die Deutschen. Das war so ein Kuddelmuddel vor der Saison mit dem Trainerrücktritt oder wie auch immer, was da wirklich war. Und ich hätte schon gedacht, dass das eher Auftrieb gibt und sie dann doch vorne mitspringen. Und wir haben ja auch letztes Jahr eigentlich begeistert erzählt, dass es jetzt auch der Nachwuchs geschafft hat, da herangeführt zu werden und auch so einige sich, sage ich mal, erholt haben oder dann doch vielleicht noch ganz vorne in der Weltspitze mitspringen können. Aber irgendwie, gerade auch Selina Freitag, muss ich sagen, die hat mir im Oktober noch so gut gefallen, klingt halt, wo ich wirklich dachte, die können es vielleicht sogar in die Top 3 schaffen im Gesamtweltcup. Aber da musste man schon immer weiter gucken. Und das ist jetzt auch gar nicht, das war jetzt keine super schlechte Saison, auch von Selina Freitag. Aber irgendwie, glaube ich, haben wir uns alle drei mehr erhofft. Und wenn wir sehen, wo sie jetzt im Nationencup sind und wo sie letztes Jahr standen. Ich meine, so eine solche Saison hatten sie schon mal. Und dann haben sie nächstes Jahr, das Jahr drauf, alles abgeräumt. Ich denke, sie müssen jetzt erstmal den geeigneten Trainer oder Trainerin finden. Vielleicht wird es ja auch mal eine Trainerin, würde mich natürlich auch persönlich sehr freuen. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Entwicklung jetzt stattfindet und wie die sich wieder zusammenraufen.
Jo, und da es auch meine Enttäuschung der Saison ist, die deutschen Damen, werde ich ein paar Zahlen einfach noch, um die Dimensionen im Endeffekt auch so ein bisschen zu erklären. Also von Platz 2 im Nationencup geht es runter auf Rang 5. Von 3.904 Punkten geht es auf 1.967 Punkten. Also das ist ein Einbruch um fast 2.000 Punkte. Also sie haben fast 50% der Punkte, die sie in der letzten Saison ersprungen haben, haben sie eingebüßt. Das ist halt echt eine Hausmarke, ja. Das ist unglaublich viel. Individuell, Katharina Schmid, sie war nah dran am Gesamtweltcup. Und ich bringe natürlich auch immer diese Eindrücke vor der Saison mit. So, wir hatten im Sommer ja, Luis, hatten wir hier unser längeres Gespräch noch mit Maximilian Mechler und wow, das hat super geklungen. Ich weiß noch, unser Nachgespräch danach, wir beide so, hey, mega cool, super Einblicke bekommen. Da entsteht gerade echt was Tolles, das natürlich mit dem WM-Titel schon auf einem absoluten Top-Level waren. Wir dachten, hey, wenn der Weg so weitergeht, das wird sky's the limit. Also da kann es immer weiter nach oben gehen. Und da kommt diese Konstellation kurz vor dem Saisonstart, du hast es angesprochen. Na, dann siehst du diese sportlichen Dimensionen. Also Katja Schmid, wie gesagt, ich habe sie gefragt und hey, wie wird denn so eine große Kugel aussehen zu Hause? Ich sag, ja, wird mir schon gefallen. Und auch Selina Freitag, super zuversichtlich. mit allen, mit denen man gesprochen hat, diese Einkleidung, die war Mitte Oktober, war es nicht mehr so weit hin bis zum Saisonstart und dann hörst du natürlich, hey, alle zuversichtlich, super durch den Sommer gekommen, haben wahnsinnig viel Energie rausgezogen aus dieser tollen Vorsaison und ja, dann im Endeffekt geht's los und du merkst so, hä, wow, was ist denn jetzt hier los? Also also es kam dann für mich so mit den Eindrücken, die ich gewonnen hatte, kam es echt super überraschend. Und ja, die beste Deutsche ist 10. im Gesamtweltcup. Letztes Jahr war sie nahe dran an Platz 1 und Platz 10, da war sie wirklich weit weg. Ja, Selina Freitag von Platz 5, Podestspringerin, die nahe dran an den ganz großen Erfolgen war, 18. im Gesamtweltcup. Das ist schon ein echt herber Abstieg. Und sie haben ja auch leid getan, weil man hat gesehen, sie tun und machen und investieren und so weiter. Da hat sich ja keiner die Goldmedaille um den Hals gehangen und hat gesagt, so, ich fahre jetzt 4 Monate in die Karibik. Ich bin super. Also ich muss hier nichts mehr tun, sondern sie haben ja dran gearbeitet. Aber dieses teilweise die Körpersprache dann auch so, hey, wir tun und machen und irgendwie will es nicht funktionieren, fand ich echt schade zu sehen. Ja, klar, und dann irgendwie exemplarisch dann im letzten Wettkampf der Saison, war ja nicht mal der Wettkampf, aber dass dann auch noch Luisa Görlich da ausfällt mit der schweren Knieverletzung. Irgendwie hat es das Kapitel im negativen Sinne abgeschlossen und ja, sehr ernüchternd, sehr enttäuschend, aber ja, ich nehme deine Worte, Uli, und sag, es gab schon so eine solchen Saison und daraus ist man dann stärker zurückgekommen und ja, ich glaube, man muss jetzt wirklich schauen, dass man in Ruhe was aufbaut, was aufstellt, das dann auch Perspektive hat. Wir stehen vor einer WM-Saison, Olympia ist nicht mehr weit weg, da muss Ruhe einkehren, da müssen klare Strukturen her und dass sie es können, das haben sie uns oft genug gezeigt und dann, ja, hoffen wir, dass wir im nächsten Saisonrückblick wieder etwas positiver über die Damen sprechen können. So, wir sind beim Moment der Saison angekommen und ich gebe wieder ab an dich, lieber Luis.
Ja, das ist jetzt die zweite persönliche Geschichte, weil du hast ja gesagt, es soll bewusst subjektiv werden, als wir uns darauf geeinigt haben, dass wir diese Awards vergeben. Und deswegen ist mein Moment der Saison am 15. März 2024 gegen 19.15 Uhr passiert. Da saßen wir in Drammen, also es war am Vikersund-Wochenende, saßen wir in einem Meetingraum und haben zusammen mit den Teams uns das allererste Mal unseren Film 7 Sekunden angeschaut, in dem auch die liebe Uli eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Und das war einfach echt ein schöner Abend. Wir haben die Athletinnen und die Teams eingeladen. Es sind sogar 9 von den Fliegerinnen, die überhaupt noch da waren, sind mit dabei gewesen. Es sind auch einige Trainer mit dabei gewesen. Und haben uns diesen Film einfach angeschaut. Und ich habe ihn da auch das allererste Mal gesehen. Und das alleine war schon cool. Und dann auch die Reaktion dieses Fachpublikums mitzubekommen, wie sie gewisse Szenen erlebt haben, wie sie über gewisse Dinge gelacht haben, wie manches auch sehr, sehr rührend war. Das hat bei mir echt Gänsehaut hervorgehoben. Und ich meine, du wirst es auch kennen, lieber Tobi, so einen Text, den schreibt man mal, gerade wenn es jetzt irgendwie News ist, wie sie, weiß ich nicht, 10-mal in der Saison oder so passiert, aber so ein fertiges Werk dann auch zu sehen, wenn man weiß, da hat man jetzt 3,5 Jahre Arbeit reingesteckt, das ist schon wirklich sehr, sehr cooles Gefühl gewesen. Da dürfen sich auch alle, die sich für das Skispringen, ist jetzt egal, ob Männlein oder Weiblein, interessieren, dürfen sich da echt auf was freuen, weil es wirklich ein sehr, sehr schönes Endprodukt geworden ist. Und ja, das war für mich so der Moment, an dem ich mich aus dieser Saison definitiv am längsten zurückerinnern werde.
So, und wer sich drauf freut, wie und wann und in welcher Form kann man dann die Freude in die Tat umsetzen?
Ja, also der Film kommt Mitte Mai in die Kinos. Es wird auch eine Premiere geben. Näheres dazu werdet ihr dann auch auf dem Instagram-Kanal erfahren. Also wenn ihr da noch nicht gefolgt habt, schaut da gerne mal rein. Da erfahrt, der seht ihr auch ein paar Behind the Scenes, auch ein paar Outtakes sind schon ein paar ganz lustige und berührende Clips. Der Film wird in Programmkinos zu sehen sein, sprich also eher kleinere Kinos, Arthouse-Kinos. Hauptsächlich auch an Skisprungstandorten. Also wenn ihr einen Weltcup-Standort bei euch in der Nähe habt, fragt es da gerne mal im lokalen Kino. Aber ansonsten wird es auch auf der Homepage eine Übersicht geben. Und ja, würde mich freuen, wenn da einige Zuschauer den Weg ins Kino finden.
Genau, dann schreib du mal in dein Hausaufgabenheftchen, Luis, für die Sommerpause. Wenn es dann irgendwann tatsächlich soweit ist, darfst du hier eine schöne Sonderfolge machen, in der es noch mehr Informationen gibt.
Das machen wir. Die liebe Martina Di Lorenzo, die den Film gemacht hat, die das Projekt initiiert hat, die hat auch schon zugesagt, dass sie sehr gerne mal in unseren Podcast kommt, lieber
Na, schau, du bist mein Musterschüler, lieber Luis.
Tobi.
Eine 1 plus kriegst du von mir.
Yes.
Liebe Uli, jetzt bin ich gespannt. Was war dein persönlicher Moment dieser Saison?
Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ja, mein persönlicher Moment, weil er eben erst so vor kurzem passiert ist und habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, aber ich muss einfach sagen, der Sieg von Peter Preuß im Planitzer, weil er kann Skifliegen, aber dass das wirklich beim Skifliegen dann noch hinhaut, wenn man auch weiß, was der Daniel Huber da für eine Klasse am Tag gelegt hat und eigentlich war ja Sonntag auch unschlagbar, der Daniel Huber, aber dass der Peter Preuß genau an diesem Freitag noch gewinnt, das war für mich schon Gänsehaut pur und es hat mich, habe ich ja vorhin schon gesagt, mega gefreut. Und ja, besser kann man, glaube ich, gar nicht seine Karriere beenden. Auch mit Platz 2 dann noch im Team springen. Mit Platz 3 in der Gesamtwertung im Skiflugweltcup. Ich glaube, das hat er sich selber gar nicht ausgemalen können, dass das alles so rund dann noch läuft und so sensationell. Und deswegen, ich mag einfach solche Geschichten persönlich sehr gerne. Ich glaube, wenn das auch einem anderen Springer so gelungen wäre, wenn es auch jetzt nicht der Peter Preuß gewesen wäre, glaube ich, hätte ich dann diesen Namen genannt. Aber das muss man erst mal schreiben. Und ja, kann man nur den Hut ziehen. Und ich wünsche ihm wirklich alles Gute, dass er das alles so wird, wie er es sich vorstellt. Und ich denke, wir werden ihn irgendwann wieder im Skisprungzirkus sehen. Und wenn
Ja,
er
und
als Papa an der Schanze steht und seine
ja,
Kinder abwinkt.
genau.
Also das war für mich einfach, ja, überhaupt, muss ich sagen, Planitzer, auch wenn natürlich auch ein paar leider schwere Verletzungen dabei rausgekommen sind, aber irgendwie war das trotzdem nochmal so ein richtig schönes Abschlusswochenende insgesamt, fand ich jetzt persönlich. Also gerade auch, muss ich sagen, der Daniel Huber, der hat da so was in den Schnee gesetzt. Und wenn wir auch wissen, wo der herkommt und was er dann noch hingelegt hat und wo er dann auch noch im Gesamtweltcup zu finden ist und. Und dann noch natürlich die Kugel, die Kleine wegnimmt, sage ich mal, an Stefan Kraft, die ja eigentlich schon sicher schien. Also irgendwie hatte das nochmal. Und natürlich auch, muss ich auch sagen, weil die Frauen da auch nochmal gesprungen sind. Das war für sie natürlich auch nochmal ein Highlight, vielleicht dann auch einfach dann vor Ort zu sein. Und das, was wir letztes Jahr so kritisiert haben mit Planitzer, haben sie dieses Jahr wieder alles weggemacht. Und so hätte ich mir das auch gewünscht damals bei der WM. Und sie haben anscheinend wieder daraus gelernt. Und das ist vielleicht mehr wert, die Emotionen, und dass das so in Erinnerung bleibt, als dass man vielleicht ein bisschen Geld mehr verdient.
Und jetzt zurück auch zu Peter Preuß, zu wissen, ich höre jetzt hier auf, bin zu Hause und gewinnt das Ding. Also was das auch für ein mentaler Irrsinn eigentlich ist, das Ding nochmal so runterzuziehen. Irre,
Ja,
irre.
vor allem beim Skifliegen. Also da muss ja wirklich noch mal mehr passen, finde ich.
Naja.
Und ich glaube fast, da hat er noch am wenigsten mit gerechnet, dass ihm das wirklich dann an diesem Freitag gelingt. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er da wirklich noch mit gerechnet hat. Also ich glaube, wenn war die Wahrscheinlichkeit, fand ich, vorher eher gegeben. So, und dann hat er auch gewusst, was da abgehen wird im Planitzer, was die bestimmt vorbereiten werden, seine Familie an der Schanze. Das ist ja schon Emotion pur, was ja auch natürlich, auch wenn es positive Emotionen sind, extrem schlaucht. Und wir haben das ja schon oft in dem Podcast auch erwähnt, hat man beim Daniel Vorfahren gesehen, hat man, glaube ich, auch beim Timi Zeitsch gesehen, wenn die gewonnen haben, die ja, mussten sich dann erstmal fangen, dann ging meistens nächsten Tag gar nichts mehr. Und ja, er hat das wirklich bis zum Schluss durchgezogen, bis zum letzten Sprung. Er hatte da, glaube ich, einfach nicht diese optimalsten Bedingungen am letzten Tag. Aber ja, Respekt.
Wie ist es denn diesen, sorry, wie ist es denn diesen letzten Sprung zu machen? Erinnerst du dich noch oder stand bei dir damals fest, das ist er jetzt, so das, the last dance sozusagen, der letzte Sprung? Wie war es bei dir damals, Uli?
Ja, so richtig stand das bei mir eigentlich nicht fest. Das hat sich ja
Okay.
dann leider so ergeben und es war auch nicht der schönste Sprung bei mir. Das war ja Oberstdorf, wo eh schon die Spur nicht so optimal für mich war. Ich hatte ja da auch nicht so meine Form. Deswegen erinnere ich mich lieber an viele gute Sprünge, die ich noch hatte, in meiner letzten Saison, wo ich mich auch noch erinnern kann. Aber ich denke, wenn man das bewusst festlegt, ich höre jetzt auf und man muss ja auch sagen, ich höre jetzt bewusst auf und bin noch im Weltcup-Team dabei. Das ist ja auch wenigen gegeben. Wie viele gute Skispringerinnen und Skispringer haben in den letzten Jahren aufhören sehen, wo ich sage, die hätten ganz andere Verabschiedungen verdient. Und da muss ich auch Carina Vogt sagen, also wie sie verabschiedet worden ist, was sie geleistet hat, das war eigentlich nicht ihrer würdig und das finde ich heute noch traurig. Genauso muss ich auch sagen, Daniela Raschko, einfach so mittendrin gefühlt aufgehört, hätte auch eine andere Verabschiedung in meinen Augen verdient. Und ich denke, da gibt es auch ein paar, die mir jetzt gar nicht einfallen. Ich glaube auch Richie Freitag auch irgendwie verabschiedet, zwar in Oberstdorf, aber auch nicht so mit dem
Nee.
letzten Sprung. Und das ist, glaube ich, gar nicht so vielen gegeben. Und dann in dieser Form noch aufzuhören, das muss man erst mal schaffen.
Absolut. Deswegen wollte ich es gerade noch mal herausheben, wie gut dir das auch. Also du hast es ja nur am Bildschirm erlebt, liebe Uli, aber wenn du jetzt vor Ort gewesen wärst, das hätte dich wahrscheinlich noch mal ganz anders mitgenommen, weil es wirklich echt hoch emotional war. Aber es hatte auch viel Klasse, wie ich in der letzten Folge schon erwähnt hatte. Also diesen Akt, möchte ich das jetzt mal nennen, den sie da für ihn vorbereitet hatten, das war wirklich ganz groß. Und ich sage es auch gerne noch mal, gibt wahrscheinlich auch nur Slowenien und Polen, wo das für so einen Sportler von der Größe auch ermöglicht wird auch. Also ich kann mir das in Deutschland irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass du, also ich gebe dir recht, die Wahrscheinlichkeit war vorher größer, aber irgendwie passt es, dass es dann doch sich ausgegangen ist, weil du bei ihm wirklich gemerkt hast, der ist jetzt einfach nur da und genießt dieses Wochenende einfach nur. Es geht überhaupt nicht für ihn drum, da jetzt nochmal beweisen zu wollen oder zu müssen, wie gut er eigentlich ist, weil das wusste eh jeder, sondern er wollte einfach alles aufsaugen, alles mitnehmen, was irgendwie geht. Und ja, dann kam es dann irgendwie zur rechten Zeit einfach so, dass alles für ihn gelaufen ist und er diesen Sieg halt nochmal einfahren konnte. Und ich meine, es waren 23.000 Leute oder so an der Schanze da und es gab, glaube ich, nicht einen, der ihm das nicht irgendwie gegönnt oder gewünscht hat.
Und man muss ja auch sagen, wenn es so bleibt, wird ja höchstwahrscheinlich Planitzer immer der letzte Weltcup-Austragungsort sein einer Saison. Das ist, glaube ich,
Ja.
der große Vorteil eines Slowenen und vielleicht auch irgendwann mal einer Slowenin, dann wirklich auch da vor heimischem Publikum aufzuhören.
Ja.
Das ist dann den, was sie einfach haben. Und das ist ja auch irgendwie was Schönes, als wenn jetzt vielleicht ein Norweger in Vikersund aufhört, ist vielleicht die vorletzte Station, wenn alles so bleibt, sage ich mal, die nächsten Jahre. Aber es geht ja dann trotzdem noch das Wochenende weiter. Und das haben sich dann die Slowenen irgendwie erarbeitet und das nimmt ihn auch keiner so schnell, wenn sich nicht mal grundlegend was ändert, was ich jetzt aber nicht glaube.
Aber ich
Ja,
glaube
Alter.
trotzdem, auch für internationale Skispringer ist es so, gibt schon deutlich schlechtere Orte, als da aufzuhören.
Absolut. Und für die Deutschen eher schwieriger, so einen Abschied dann zu bekommen, weil da müsste man ja mitten in der Saison sagen, so, ich gewinne jetzt hier alles und
Hat es ja
höre
auch schon
auf.
gegeben. Ja.
Soll es auch schon gegeben haben. Okay. Gut. Ja, sehr emotional. 29. Dezember 2023. Oberstdorf. Andreas Wellinger gewinnt zu Hause den Auftakt der Vierschanzentournee. 25.000 Leute singen die Nationalhymne und ja, ich stand an der Schanze und oh, Gänsehaut, Moment, kommt jetzt gerade auch wieder hoch. Also wenn ich dran zurückdenke, wie er das durchgezogen hat, startet auch als Letzter in diesem zweiten Durchgang und zieht es wirklich durch. Dann habe ich gesagt, Mann, Welle, was bist du für eine coole Socke, Junge? Was da los war, diese mediale Druck, dieses alles, was sich da wieder drauf lädt vor dieser Vierschanzentournee, wenn ein Deutscher, in dem Fall waren es ja sogar mit Karl Geiger, Pius Paschke und Andy Wellinger eben drei, die man in den erweiterten Favoritenkreis mit reingepackt hatte für die Tournee. Und wenn man weiß, was da im Endeffekt für ein Druck auf den Deutschen vor allen Dingen auch lastet. Die berühmte Goldbergische Theorie, wenn die Tournee in Deutschland aufhören würde, nicht anfangen würde, hätte es schon mehr deutsche Turniersieger gegeben, weil das gerade am Anfang so kräftezehrend, so anstrengend ist. Jeder will was von dir. Und das Ding dann so runterzubringen in dem Hexenkessel, wow, unfassbarer Skisprung-Moment. Ich begleite den Sport jetzt auch schon sehr lange und boah, den Augenblick werde ich nicht vergessen. Und hat auch Andy Wellinger gesagt, das war für ihn wirklich was ganz Besonderes, was ganz Großes und Tolles. Und ja, wird mir lange in Erinnerung bleiben. Nutz mal die Gelegenheit, sprechen über ihn. Krasse Saison. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir ihn nochmal so gut, so konstant, so stabil erleben. Weil er hat diese deutsche Herrenmannschaft durch die gesamte Saison getragen. Das ist nicht einfach, wenn man weiß, wie hoch die Erwartungshaltung ist. Auch wo er herkommt, seine Vorgeschichte, die ist ja mit vielen Ups und Downs geprägt und gezeichnet. Und dass er sich so stabilisiert, super, hat mir richtig gut gefallen. Gewinnt Silber bei der Skiflug-WM, holt mit dem Team auch noch die Bronzemedaille bei der Skiflug-WM. Ich habe es jetzt überschlagen, steht 15 Mal, 16 Mal mit der WM auf dem Podest. Das ist schon echt eine Ansage. Das ist eine unfassbar gute Bilanz. Ja, ist halt das Felix Neureuther, Marcel Hirscher Syndrom. Es war halt leider ein Österreicher da, der ihm sehr, sehr oft da die Show ein bisschen gestohlen hat und Platz 1 mehr oder weniger weggeschnappt hat, wie wir hier so schön immer sagen. Nichtsdestotrotz, überragende Saison. 2 Siege sind am Ende bei rumgekommen. Er hat sich ja die richtigen Orte dafür ausgesucht. Wie gesagt, einmal mein Moment des Jahres, der Sieg in Oberstdorf, und in Willingen hat Andy Wellinger auch gewonnen. Ja, verrückte Saison, also Saisonverlauf, bin sehr gespannt, was die Protagonisten, wir haben in der letzten Folge Luis ja auch schon so ein kleines Fazit gezogen, was sie uns denn erzählen. Wo kam denn dieser überragende Saisonstart her? Also wo war auch Siege, Pius Paschke, der erstmals überhaupt aufs Podium springt, dann gewinnt Pius Paschke in dem Alter von 33 Jahren zum ersten Mal ein Weltcup-Springen. Wir haben Karl Geiger, der 2 Springen gewinnt im Vorfeld der Vier-Schanzentournee, und wir alle sagen so, okay, hey, was geht denn hier? Dieses Jahr ist es endlich wieder soweit, dieses berühmte seit 2002 Sven Hannawald, warten wir drauf. Und jetzt haben wir plötzlich sogar 3, die da um den Tourneesieg mitspringen können. Ich habe von meinem Hundespaziergang berichtet, Luis, wie mir plötzlich im Wald die Erscheinung kam, Karl Geiger gewinnt die Vier-Schanzentournee. In den Wald gehe ich nicht mehr so schnell, ja. Ich glaube, der erzählt ein bisschen an Schmarrn, ja. Aber wie dieses erste Saison, Drittel, Viertel, wie sie das hinbekommen haben nach dieser wirklich schlechten Vorsaison, dachte ich, hey, krass, okay, was passiert hier? Auch die anderen, die im Flow so mitgegangen sind, Stefan Laie, der aufs Podium springt. Du hast plötzlich einen Martin Hamann gehabt, der konstant sich auch oben orientiert hat. Philipp Raimund ist seinen Weg weitergegangen und cool. So, und dann fängt die Tournee super gut natürlich an mit dem Sieg, und plötzlich ist einfach dieser Bruch drinnen. So, und das finde ich wahnsinnig schwer zu verstehen, wie die eine Entwicklung entsteht und dann hinten raus eine andere Entwicklung entsteht, so dass du von Platz 1 im Nationen-Ranking, Deutschland stand vor Österreich, ja, die wir hier jetzt zu Recht über alles hinweg gelobt haben, und am Ende wirst du sogar nur in Anführungsstrichen Dritter im Nationencup. Eigentlich können wir die Anführungsstriche wegnehmen, wenn du von diesem hohen Level kommst, und wenn die Saison noch 2-3 Wochen gegangen wäre, dann wären sie auch nur Vierter geworden, weil die Norweger immer stärker wurden. Und das finde ich schon ganz zum Anfang zurück, was die Saison dann auch für Geschichten schreibt. Das ist für mich eine Geschichte, die ich echt, bei in Wellingers Perspektive super positiv finde, Pius Paschke sehr positiv finde, weil bei ihm hatten wir auch oft das Phänomen, dass er über einen gewissen Zeitraum mithalten konnte, aber dann so ein Bruch drinnen war, dass er ja gar nicht mehr dabei war und dass er auch aus dem Team rausgenommen wurde. Aber Pius hat sich echt stabilisiert. Hut ab, hätte ich ihm so nicht mehr zugetraut. Philipp Raimund nehme ich auch raus, der sein erstes Weltcup-Podest eingesprungen ist und der seinen Weg einfach behutsam, kontinuierlich die berühmte Flugshow-Treppe da wirklich gesund nach oben steigt, auch dann sagt, hey, Planitzer, kommt mir noch zu früh, traue ich mir momentan nicht zu, gehe ich nicht hin. Wunderbar, finde ich gut. Und dann hast du natürlich Karl Geiger, boah, ganz, ganz schwierig. Ich begleite im Endeffekt Karl, ich weiß noch, als Karl mehr oder weniger No-Name war und ich ihn in Oberstdorf getroffen habe bei den nordischen Kombinierern, Sommer Grand Prix, da wollte niemand was von dem. Ich bin halt hin, habe gefragt, hey, können wir mal ein Interview machen? Ich würde mal gern so ein bisschen in die zweite Reihe so ein bisschen schauen, weil sich vieles immer nur auf die Stars konzentriert. Und von da an führen wir regelmäßig Interviews. Und damals hat er noch vom großen Traum, der erste Weltcupsieg und das wäre das Tollste und so weiter gesprochen. Und so habe ich ihn echt noch nicht erlebt. Körpersprache, Interviews danach, auch Fehler im Flugsystem. Karl war immer so konstant und nach dem konntest du ja die Uhr stellen. Ja, war Training und Quali war mal nicht gut. Wettkampf, Karl Geiger war da und hat die Dinger im Endeffekt abgeliefert. Also das hat mir echt sogar schon ein bisschen wehgetan, das so zu sehen. Die zweite Reihe dahinter, auch das hat mir echt nicht gefallen, dass man es nicht geschafft hat. Man hat so viel probiert, wechselnde Formationen, Konstantin Schmid, Felix Hoffmann, Luca Roth, Martin Hamann. Am Ende waren wir wieder an dem Punkt, wo wir in der Vorsaison waren, dass man gefühlt immer gesagt hat, ja, so 4-5, auch wenn Stefan Leier total außer Form, Karl Geiger total außer Form. Man hat sie halt trotzdem mitgenommen, weil alles, was man halt Alternativen probiert hat, auch nicht funktioniert hat. Markus Eisenbichler ist ein Name, den wir natürlich auch erwähnen müssen, der über viele Jahre absolute Weltspitze war und nicht ein Weltcup-Springen gemacht hat in dieser Saison, weil von Anfang an da auch ein bisschen der Wurm drin war. Der wiederum sich so ein bisschen, der geht so, also auch irgendwie ein bisschen, finde ich, Ironie der Geschichte, Eisenbichler macht keinen einzigen, hat keinen einzigen Weltcup Einsatz, aber geht gefühlt so ein bisschen als Gewinner aus dieser Saison mit diesen starken Ergebnissen, die er hinten raus im Kontinentalcup, der, ihr habt es vorhin gesagt, schon auch Qualität natürlich hat. Da geht er sogar gefühlt ein bisschen als Gewinner raus. Und das finde ich im Gesamtverlauf mit dem Start, mit diesem Bruch, mit dem Ende, das überhaupt nicht mehr gut war. Es ist alles ein Wirrwarr, das für mich schwer zu begreifen ist. Und wenn ich eine Konstante aus diesem Sack, aus dieser Wundertüte rausziehen kann, dann ist mein stabiler Anker, dass uns die Tüte nicht komplett wegfliegt, ist halt Andy Wellinger. So, das war jetzt sehr viel, sehr wild zusammengefasst, aber wenn sie mir so eine wilde Saison liefern, dann ist es auch schwer, das Ganze auf einen klaren Punkt zu bringen. Wie sind eure Gefühle, Eindrücke? Habe ich einen Schmarrn erzählt oder was? Wie bleibt ihr denn mit so einer, wie ich finde, konfusen Saison zurück?
Jetzt kann ich wie die Eignungsfrage nochmal machen, wie du so eigentlich jetzt auf die Deutsche gekommen bist.
Naja, der Moment der Saison war Andy Wellinger. So, und ich wollte schon hervorheben, dass er wirklich der einzig Konstante wirklich war und dass die anderen ja gezeigt haben, was möglich ist und dann wieder was nicht möglich ist. Also es hat mich verwirrt. Ja.
Ja, ich denke, Andreas Wellinger, ich denke, nachhinein wird er auch sagen, wann wird nochmal Platz 3 in der Gesamtweltcup-Wertung? Und hätte er vielleicht nicht dieses Los mit dem Stefan Kraft, was er schon einmal zur WM hatte, wo er auch zweimal nur in Anführungsstrichen Silber gewonnen hat, aber eigentlich auch auf dem gleichen Niveau war, hätte auch zweimal mit Gold da rausgehen können. Ja, wie du schon gesagt hattest, Neureuther Hörscher ist das irgendwie so ein bisschen, dann wäre die Saison vielleicht auch nochmal ein bisschen anders verlaufen für Andreas Wellinger, weil ich glaube, er hat dann schon sehr gekämpft um diesen Sieg, weil er war so oft Zweiter am Anfang und vielleicht hat das dann auch ein bisschen paar Prozente zugemacht, die er vielleicht draufgelegt hätte, wenn die Saison gleich mit 2 Siegen gestartet wäre. Die ist ja super gestartet, aber wie gesagt, man muss ja sich auch mal vor Augen halten, dass Stefan Kraft wirklich vom ersten bis zum letzten Tag im gelben Trikot war. So oft erleben wir das auch nicht. Also, und dann noch mit diesen Konkurrenz. Also Andreas Wellinger war ja ganz dicht auf dem Fersen jedes Mal. Der hat ja auch nicht wirklich federn lassen. Und Ich denke, wenn da vielleicht am Anfang der ein oder andere Sieg von Andreas Wellinger herausgesprungen wäre, wäre er vielleicht jetzt sogar Gesamtweltcup-Sieger. Aber trotzdem, jetzt hat er auch ein bisschen Pech gehabt auf der kleinen Schanze, dass eben genau auch wieder die Goldmedaille vor seinen Augen oder vor seiner Nase weggeschnappt worden ist. War trotzdem eine Top-Saison, das wird er auch im Nachhinein so analysieren. Und wie du auch schon gesagt hast, wenn man sieht, eigentlich bis letztes Jahr zur WM, wo er davor stand und wo er jetzt wieder ist, und er ist auch ein großer Skispringer, was ich ja schon immer erwähnt habe, dass das nochmal viel schwieriger ist, weil die dürfen sich fast keinen Fehler erlauben. Und zum Schluss hat man es ja gesehen, dass ein paar Fehler, ein paar Ecken drinne waren und dann funktioniert das System vielleicht nicht mehr, was beim Stefan Kraft doch mal eher funktioniert. Und deswegen ist er auch wirklich einer mit der herausragenden Springer gewesen und verdient und bestens rein gewesen. Und ich würde ihm natürlich das wünschen und gönnen, dass er das jetzt mitnehmen kann und vielleicht nochmal auf diesem hohen Niveau nächstes Jahr wieder angreifen kann.
Ja, kann ich mich im Großen und Ganzen nur anschließen. Ich hatte witzigerweise in Planitza dann mit Kollegen in der Mixed Zone überlegt, wie viele Springer wir zusammenbekommen, also bei den Männern jetzt, die es überhaupt geschafft haben, nach einem Kreuzbandriss ein Weltcup-Springen zu gewinnen. Und da ist uns ein halbes Dutzend eingefallen. Und wir wissen alle, den Weltcup gibt es jetzt nicht erst seit gestern. Deswegen ist das eine verschwindend geringe Zahl. Deswegen ist es an die Wellinger sehr, sehr hoch anzurechnen, was er für eine Saison gesprungen ist. Und letzten Endes, er und Philipp Raimund, den du auch völlig richtig hervorgehoben hast, Tobi, die sind ihren eigenen Ansprüchen absolut gerecht geworden. Wellinger hat gesagt, er möchte eine konstante Saison auf Top-Niveau springen, ist ihm gelungen. Philipp Raimund hat bei uns gesagt, hey, ich möchte besser sein als in der letzten Saison unter die Top 6 springen, in einzelnen Springen, ist ihm auch gelungen. Und über Pius Paschke komme ich auf Pius Paschke komme ich gleich noch. Deswegen ist das auf jeden Fall die Lichtseite innerhalb des deutschen Teams. Das würde ich genauso bilanzieren. Ich finde, Stefan Laie ist eine, ohne jetzt böse zu klingen, eine Stefan Laie-Saison gesprungen. Also wirklich irgendwo stabil, ohne großen Ausreißer nach oben. Klar, ein Podestplatz, ja, aber halt auch zu Beginn. Und den Rest der Saison so, ja, puh. War okay, bestenfalls. Und bei Karl Geiger geht es mir genauso wie dir, Tobi. Also in der Verfassung habe ich ihn auch noch nicht gesehen, vor allem nicht mit diesen Durststrecken. Das fand ich dann wirklich schon besorgniserregend. Und was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, dass es dem Kollektiv im Großen und Ganzen bis dato noch nicht gelungen war, eine Erklärung dafür zu finden. Ich meine, wie soll es uns dann gehen, Erklärung zu finden, wenn es die das selber zu verantworten haben, irgendwo nicht so schaffen. Und ja, drücke ich in die Daumen, dass sie das jetzt über den April schaffen, weil das ist normalerweise die Saison, in der beim DSV dann die großen Analysen anstehen und dann hoffentlich Erkenntnisse gezogen werden. Ich meine, es gibt immer noch genügend Leute im Hintergrund, die da mitarbeiten, nicht nur was den Trainerstaff angeht, sondern ja auch Wissenschaftler. Und da hoffe ich, dass man da Erkenntnisse gewinnt und daraus lernt, weil ja, den gleichen Saisonverlauf in der neuen Saison, den kannst du dir so nicht erlauben, weil dann weißt du genau, dann gehst du ohne Erfolgnis aus dem Großereignis. Und das möchte der Deutsche Skiverband sich sicherlich nicht erlauben.
Richtig. Gut, sind wir uns einig und gehen rüber zur Überraschung der Saison. Und Luis, du darfst gleich weitermachen.
Ja, dann bleibe ich auch im deutschen Team, nämlich Pius Paschke ist für mich
Ach
eine
so, wunderbar.
Überraschung der Saison, sehr passend, aber ich habe ihn bewusst mit einem anderen Namen zusammengemischt aus einem Team, den Uli eben schon erwähnt hatte, nämlich Alexander Snischko. Weil ich hätte nie gedacht, dass Alexander Snischko mal der beste Pole in einer Saison wird. Und ich habe mir dann die Werdegänge von den beiden angeschaut, weil die sehr viele Sachen gemeinsam haben. Sie haben die viert- bzw. meisten Starts im COC in der Geschichte. Also Snischko hat die meisten, Paschke hat die viertmeisten. Und innerhalb ihrer Länder sind sie aber nur auf Platz 18, Snischko, oder Platz 9, Paschke, der Springer mit den meisten Weltcup-Starts. Deswegen habe ich mir mal erlaubt, eine Anleihe aus dem Fußball zu nehmen. Eigentlich sprechen wir hier von Fahrstuhlspringern, die so pendeln zwischen COC und Weltcup. Und beiden hätte man ja nicht zugetraut, dass die überhaupt nur mal aufs Podest springen. Also bei Paschke waren wir uns eigentlich einig, so ja, cool, dass er es nochmal geschafft hat, aber mei, was soll da jetzt noch kommen? So, und dann springt er dreimal aufs Podest, ist auch der einzige Springer, der in der Saison einen Springen gewinnt, der vorher noch keines gewonnen hat, zusammen mit Louro Kos im Übrigen. Und Bei Snischtor habe ich sogar noch eine Parallele festgestellt zu einem Landsmann von Ihnen. Tobi, die Geschichte hatten wir schon mal und er, Stefan Chula, Olympia 2018, war damals auch ein Springer, der nie so richtig den Durchbruch in die Weltspitze geschafft hatte, dann aber plötzlich die Chance aufs Podium hatte. Hat er nicht geschafft. Snischtor hat es geschafft, im zarten Alter von 29 Jahren und hat es dann sogar nochmal geschafft, diesen Sprung aufs Podium nochmal zu wiederholen, genauso wie Pius Paschke das getan hat. Und deswegen, wenn ich mir die Saison als Ganzes anschaue, sind das für mich zwei Namen, wo ich sagen muss, da wäre ich im Vorfeld nicht drauf gekommen, dass die in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen, wie sie es jetzt getan haben.
Gehe ich mit. So, Uli, deine Überraschung. Was hat dich am meisten überrascht in dieser Saison? Oder
Ja,
wer?
ich würde ihn ja gerne wieder erwähnen, den Peter Preotz, was wirklich für mich ist,
Ja.
aber ich möchte auch mal ein bisschen auf die Frauen kommen,
Du
weil die
hast deine
sind
Peter Preutz-Karten hast du
verspielt.
ausgespielt heute. Ja.
Deswegen, also das ist trotzdem für mich einer der Überraschungen, aber ich muss auch mal sagen, also ich würde gern ein Team bei den Männern kurz benennen. Das sind auf jeden Fall die Italiener, die uns, glaube ich, alle positiv überrascht haben, in welcher Qualität die gesprungen sind, aber auch das US-Team bei den Männern. Also die hatten auch alle ihre persönlichen Highlights, natürlich bei den Italienern bitter ausgegangen, Planitzer. Die hätten da auch nochmal ein gutes Teamresultat abgeliefert. Aber um jetzt auch mal auf die Frauen ein bisschen einzugehen, weil die ein bisschen kurz geraten, obwohl die ja auch eine super Saison hatten, ist für mich dann trotzdem die Rien Maria Qvandal. Also das habe ich schon ein paar Mal zu Luis gesagt. Das war eigentlich für mich die beste Skispringerin der Saison, aber trotzdem überraschend, weil wir alle wissen, was sie für eine Verletzung schon hatte, dass sie so zurückkommt. Und wenn ich sehe, wie oft sie oder beziehungsweise der Trainer entschieden haben, runterzugehen und dass nicht nur eine Luke oder also oder ein geht, sondern gleich mehrere geht und natürlich auch oft irgendwie gescheitert sind, die Bonuspunkte einzukassieren, aber dass trotzdem dann die ganze Saison so durchgezogen haben und im Endeffekt wurde sie ja mit dem Sieg der Gesamt, also mit dem Gesamtsieg der Raw Air belohnt, dann doch irgendwo. Aber ich habe schon gesagt, die hätte also alles im Grund und Boden gesprungen. Wenn die noch das Selbstvertrauen kriegt und ihrem Körper vertraut oder ihrem Körper vertrauen kann auch, wir wissen ja alle nicht, wie die Knie zwicken oder was vielleicht auch schon mal im Training war. Ja, das war dann doch schon eine große Überraschung für mich, auch dass sie dann natürlich zum Schluss noch die Raw Air gewinnt. Und ich bin gespannt, wie es mit ihr weitergeht.
Guter Punkt. Meine Überraschung der Saison. Es passiert kurz nach Ende der Skiflug-Weltmeisterschaft, da wird ein Brief öffentlich. Ja, sorry, aber es ist halt echt ein Teil und eine Geschichte dieser Saison, dass dieses erfolgreiche norwegische Team der Herren in Konstellation mit Alexander Stöckl als Cheftrainer, dass da scheinbar hinter den Kulissen echt sehr, sehr, sehr viel im Argen lag und dass wir da eine Ebene auch verlassen haben, die übers Sportliche und das Sachlich-Fachliche hinausging. Das sind Worte erschütternd und hier werden Grenzen überschritten, dass es in diesem Team so gebrodelt hat und dass das so explodiert im Laufe der Saison, sind ja eigentlich Geschichten für vor oder nach einer Saison, wo man sich zusammensetzt, sagt, Dinge passen und funktionieren nicht und hier trennen sich die Wege, im Sport nichts Außergewöhnliches, nichts, was wir nicht schon sehr, sehr oft gesehen haben. Dass das so im Argen liegt, hat mich total überrascht. Also, ich weiß nicht, wir haben viel drüber gesprochen, die großen Anzeichen waren nicht da. Super erfolgreich, die haben alles gewonnen, was es im Endeffekt im Skispringen zu gewinnen gibt. Vom Olympiasieg für Schanzentournee, Gesamtweltcup, die haben alles geholt in dieser Erfolgskonstellation mit Alexander Stöckl. Und dann kommt dieser Brief raus und die Athleten sagen, nein, wir wollen mit diesem Trainer nicht weitermachen. In Planitzer, du hattest erzählt, da hat man ihn zum ersten Mal dann wieder gesehen. An den Schanzen war so, oder, Luis?
Wenn man ihn erwischt hat, ja, weil er sich doch sehr, sehr rar gemacht hatte auch,
Genau.
verständlicherweise, ja.
Und das finde ich tatsächlich auch, wie auch Weggefährten, die ihn sehr, sehr lange kennen, die waren, Werner Schuster, der war völlig perplex, hat gesagt, hä, dem wird vorgeworfen, dass er keinen guten menschlichen Umgang und so weiter hat. Der war völlig vor den Kopf gestoßen und wir kennen ja immer noch nicht die ganzen Hintergründe. Und das, weiß ich nicht, hat mich negativ überrascht, muss ich wirklich sagen. Brauchen wir nicht alles nochmal neu aufholen, haben wir schon viel drüber gesprochen. Was mich positiv überrascht hat, dass Eva Pinkelnick nochmal ernsthaft in den Kampf um den Gesamtweltcup eingreift. Also nach dem Pech, das sie hatte, so spät in die Saison eingestiegen ist und so zurückkommt und da ernsthaft eine Nika Preutz, die extrem gut und konstant gesprungen ist, dass sie da nochmal rankommt und wir hier auch nochmal gesagt haben, ey, puh, wenn das irgendwann so weitergeht, kippt das Ding. Das hatte ich nicht mehr für möglich gehalten. Also vor der Saison haben wir viel drüber gesprochen. Wow, hey, die war so gut, so konstant, so stabil. Wir haben ja mit ihr auch das Interview gemacht. Locker, easy, völlig gelöst. Die war tiefenentspannt auch, hat ihr Zeug da abgerufen. Unglaublich, ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich da bis zum Schluss nochmal um die große Kugel, was ja eine Leistung für eine gesamte Saison. Und je weniger Einsätze du hast, umso unwahrscheinlicher wird das. Das hätte ich nicht mehr gedacht, dass wir um die Two Nights Tour, wo es langsam anfängt, hätten wir da gesagt, so ja, die wird nochmal eine ernsthafte Kandidatin, hätten, glaube ich, alle gesagt, sie selber auch so, hä? Hast du mal auf die Statistik geschaut? Also, das ist ein Faktor. Nee, den hatte ich so nicht eingeplant.
Ich glaube, die allerwenigsten, wie du richtig sagtest, aber auch da wieder Kompliment insgesamt ans österreichische Team, weil auch da geht der Nationencup an Rot-Weiß-Rot und das auch nicht besonders knapp. Da sind auch 450 Punkte Vorsprung aus Slowenien und das ja wohlgemerkt, obwohl es Springerinnen in dem Team gibt, die in der Saison auch unter den Erwartungen geblieben sind. Ich kann mich erinnern, letzte Saison war schon Sarah Marita Kramer, ich glaube sogar deine persönliche Enttäuschung der Saison, lieber Tobi.
Das ist richtig.
Muss man jetzt sagen, im Nachhinein lagst du mit deinem Gefühl nicht so verkehrt, weil die Saison hat jetzt der vorherigen auch mehr geglichen, als man, glaube ich, vorher geglaubt hatte. Und dann hast du auch noch eine Chiara Kreuzer, die letzte Saison noch Springen gewonnen hat und jetzt 21. gerade mal wurde im Gesamtweltcup. Das ist jetzt auch kein Ruhmesblatt, sicherlich auch sehr enttäuschend gewesen für sie. Auf der anderen Seite dann wiederum, klar, Pinkelnick, die eine Comeback-Geschichte, wenn du sie so nennen willst, und die andere halt eine Lisa Eder, die im August erst wieder mit dem Springen anfängt und sich fürs Skifliegen qualifiziert, auch mehrfach unter die Top Ten springt. Also da kann man auch wieder nur großes Kompliment ausrichten. Das ja noch mit Trainerwechsel zur neuen Saison, ja, aber auch da haben sie offenbar den richtigen verpflichtet mit Bernhard Metzler. Also von daher wirklich sehr, sehr positiv. Und ich fand es ganz interessant, dass ihr jetzt so den Kontrast hervorgehoben habt im norwegischen Team. Uli auf der einen Seite mit Erin Maria Kvandal eine absolut positive Erscheinung und du dann die Vorkommnisse bei den Männern, wo sich dann herausspiegelt, okay, auch innerhalb des Teams läuft es bei den Frauen deutlich runder nochmal, ja, also auch untereinander, was die Springerinnen angeht, wie die sich untereinander verstehen, eben im Zusammenspiel mit ihrem Trainer Christian Meyer, den sie ja nicht hergeben wollen, wie sie nicht nur einmal betont haben, und dann, wie das dann auseinandergelaufen ist bei den Männern. Also ist auch schon, ja, verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kontraste innerhalb eines Teams, aber auch innerhalb einer Saison doch so groß sind, wie wir sie jetzt nach und nach aufarbeiten. Finde ich gerade faszinierend, wenn wir darüber sprechen.
Ja, guter Punkt. Und ein Team, das ja auch wirklich relativ eng verzahnt ist. Also da gibt es ja andere Nationen, die viel getrennter im Endeffekt da unterwegs sind.
Ja. Die einzige Mixed-Nationalmannschaft, ja.
Ja, das ist eigentlich, das wollte ich auch sagen, das ist eigentlich dann so überraschend, dass das dann so intern dann doch irgendwas nicht passt. Ich glaube, wir werden nie erfahren, was da wirklich vorgefallen ist. Soll vielleicht auch so sein. Was ich auch noch sagen will zu Österreich, wenn man aber überlegt, dass die Gesamtwertung bei den Frauen gewonnen haben, eigentlich aber fast mit zwei Springerinnen, und da wird auch immer die Jacqueline Seifritzberger ein bisschen vergessen, was die eigentlich auch für eine Saison hingelegt hat. Die ist ja auch irgendwo immer dabei gewesen, aber da hat sie auch noch diesen Weltcup-Sieg gehabt in Willingen, glaube ich.
Ja.
Also was die auch für eine stabile, konstante Saison hingelegt hat. Ich weiß gar nicht, ob es im Gesamtweltcup schon jemals so gut war. Und die hat auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Anteil dazu beigetragen, dass Österreich dann doch ganz oben stand, weil im Endeffekt fast nur zwei die Punkte gegeben haben. Wenn man sagt, Slowenien war ein bisschen breiter aufgestellt. Und da habe ich jetzt auch nochmal gesehen, um nochmal kurz auf Deutschland zu kommen, wenn wir überlegen, dass Kanada eigentlich mit zwei Springerinnen fast noch die Deutschen überholt hätte, also nicht überholt hätte, aber doch sehr nah dran war, das sagt dann doch nochmal viel aus um vorn. Das ist mir jetzt nochmal so extrem aufgefallen, weil ich nochmal geguckt hatte.
Ja, oder hinten raus ja quasi nur noch eine, weil Abigail
Ja,
Strait ja
richtig.
auch zwischendrin dann ausgefallen ist und hinten raus auch wieder, weil
Das ist
sich diese.
schon Wahnsinn, was die gepunktet
Ja.
haben, die Kanadier, eigentlich mit
Ja.
zwei Stringerinnen und zum Schluss eigentlich nur noch mit
Mit
einer,
einer.
aber das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, das sind eben die Punktevergaben. Wenn man vorne immer dabei ist, dann punktet man richtig viel und vielleicht spiegelt das dann manchmal auch nicht gar nicht so alles so richtig wider. Aber das ist ein anderes Thema, was wir schon ein paar Mal aufgegriffen haben.
Ist dann, glaube ich, auch hinten raus untergegangen, dass Alexandria Lutit Yuki Ito im letzten Springen diesen dritten Platz tatsächlich noch weggeschnappt hat, um zarte 12 Punkte. Wobei Yuki Ito eigentlich immer so die war, über die wir auch im Podcast immer gesagt haben: Ja, Mai, die springt so beständig unter die Top 10, was soll da noch groß anbrennen? Und dann wird sie doch nur Vierte. Und weil du gerade nachgefragt hattest, Uli, Jacqueline Seifriesberger ist zweimal Gesamtweltcup-Vierte geworden in ihrer Karriere.
Okay.
Jetzt also Fünfte, ihre drittbeste Saison. Aber wie du richtig sagst, das hätte man jetzt auch nicht so unbedingt für möglich gehalten.
Und dass sie vergessen wird, da muss ich dich, tue ich sehr ungern und sehr selten, Uli, muss ich dich korrigieren, weil vielleicht, es gibt ja nachher noch eine Kategorie, vielleicht
Aha.
taucht sie da nochmal auf und da hätte ich eben
In die Zukunft kann ich leider nicht schauen.
jene Statistik erwähnt. Deswegen mag ich unsere Freestyle-Konstellation. Und dann gehen wir über. Und apropos Freestyle, wir sind beim Sprung der Saison angekommen. Und jetzt ändern wir hier was, weil mein Sprung der Saison, ich war nicht mit dabei, finde aber die Geschichte dahinter und was er für einen Stellenwert hat, so bemerkenswert und so außergewöhnlich in dieser Saison, dass ich den Mann darüber erzählen lasse, weil er war nämlich vor Ort. Mein Sprung der Saison ist Silje Opstedt in Vikersund. Luis, erzähl von diesem Sprung und
Welcher
diesem
von den
ganze,
beiden?
naja, der offiziell in die,
Ah.
der ohne, der mit Blut ersprungen wurde, aber wo das Blut nicht herkam. Der neue Weltrekord, den wir haben.
Ja, ich meine, ohne das Blut geht's halt nicht. Das ist das, ich glaube, das ist ja ein Teil, der wesentlich zu dieser Geschichte überhaupt beiträgt, zu diesem Weltrekordversuch, weil eben genau eine Stunde vor diesen 230,5 Meter Silje Opstedt ja schon 6 Meter weiter geflogen war, nämlich im Probedurchgang. Es war ein wunderschöner Morgen in Vikersund, recht windstill und wir hatten dann gesehen, oh Mensch, sie geben den Athletinnen doch ein bisschen mehr Fahrt als noch im Training und das könnte jetzt echt was werden. Du wusstest genau, wenn Silje Opstedt die Möglichkeit bekommt, dann geht die ab wie Schmitz' Katze. Und das hat sie in diesem ersten Versuch gemacht, hat sich dann sehr schmerzhaft hingelegt, hatte aber nur einen Gedanken: Gleich geht der Wettkampf los, ich muss wieder nach oben. So, und hat dann einen Standardflug im ersten Durchgang gemacht und dann aber im zweiten wirklich voll aufs Gaspedal getreten, so durchgezogen, wie man es von ihr kannte, sich lang und breit gemacht und diese 230,5 Meter in den Schnee gesetzt. Und der Flug sticht ja nicht nur deshalb hervor, weil es Weltrekord war, sondern weil man ehrlich sein muss, allzu berauschend war der Wettkampf an sich nicht, weil nach diesem Sturz von Silje Opstedt der Anlauf eben sehr gedrosselt wurde und die Springerinnen überhaupt Probleme hatten, über die 200 Meter zu kommen. Und wie sie an dem Tag aufgetreten ist und einfach gezeigt hat, wie großartig sie auf diesen großen Schanzen zurechtkommt, dann ja, ist das absolut berechtigt. Da musste dieser Flug in dieser Kategorie auf jeden Fall auftauchen.
Gut, dann danke, dass du meine Kategorie so wunderbar ausgeführt hast. Jetzt darfst du deinen Preis vergeben.
Ja, ich nehme mal das größte Gesamtkunstwerk in dieser Saison und das ist auch ein Flug oder ein Sprung eines Teammitglieds aus Norwegen, nämlich die 155,5 Meter von Johan André Forfang in Willingen, dieser Schanzenrekord, mit dem er dann auch zum Sieg gesprungen ist. Wahrscheinlich, also man spricht ja so gerne von diesem perfekten Sprung, den man als Athlet gerne mal haben möchte. Ich glaube, dem ist Johann André Forfang in diesem Versuch sehr, sehr nahe gekommen, weil wirklich alles gepasst hat. Auch die Landung, wenn man bedenkt, wie weit unten das in Willingen ist, hat er ziemlich gut gesetzt. Und was ich sehr, sehr schön finde, damit ist jetzt auch endlich diese blöde Diskussion vorbei um diesen inoffiziellen, offiziellen Schanzenrekord zwischen Janne Ahonen und deinem Würstelspezl Adam Marwisch in Willingen, wo es ja die Gerüchte gab, dass der auch schon 155 Meter geflogen ist. Jetzt haben wir einen, der noch mal einen halben Meter weiter geflogen ist und dann diesen Schanzenrekord halt de facto weggeschnappt hat.
Super. Uli, dein Sprung der Saison.
Ja, da tue ich mich schwer. Eigentlich habe ich zwei, muss ich sagen. Und das ist natürlich einmal dieser Opset-Weltrekordsprung, besonders mit der Vorgeschichte, dass sie ja doch ziemlich schwer gestürzt ist. Es hätte ja auch noch ganz anders ausgehen können. Und so ein Sturz in so einer Weite, es ist ja trotzdem sehr viel Adrenalin dabei. Sie hat ja auch mit angezogener Handbremse nochmal springen können, was automatisch vielleicht passiert wäre. Das Gute war, sie hatte vielleicht nicht so viel Zeit zu nachdenken. Ich glaube, wenn der Sprung einen Tag eher passiert wäre und sie hätte nicht nochmal hochgehen dürfen, wäre das vielleicht nochmal was anderes gewesen. Aber ja, sie hat eben gezeigt, am besten lässt sie nur skifliegen.
Ja.
Damit hat sie auch ihre Saison, glaube ich, irgendwo gerettet, mehr als das. Und ich denke, so schnell werden wir diese Weite auch nicht nochmal sehen, glaube ich, vielleicht annähernd. Aber die steht auf jeden Fall jetzt erstmal ein Jahr für sie. Aber ich muss sagen, auch vor allem, es war vielleicht nicht der weiteste Sprung der Saison bei den Herren, aber auch der Daniel Huber, wo die Jury, glaube ich, sogar am letzten Tag nochmal zwei oder drei geht, noch mal mehr runter geht, wo man alle denkt, naja, jetzt wird es ja dann doch ganz schön knapp, dass er vielleicht noch gewinnt und dann zaubert er da wieder einen Sprung oder einen Flug über die 240 Meter hin. Ich möchte nicht wissen, wo der Flug hingegangen wäre, wenn sie den noch eine Luke mehr Fahrt nur gegeben haben. Also wie der die Schanze gelesen hat an dem Wochenende und er ist ja auch 246 und setzt dann den Telemark so butterweich da unten rein. Ja, das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also vor allem mit dieser wenigen Fahrt, wenn wir gesehen haben, wo die anderen weggefahren sind, der war fünf Klassen besser an dem Wochenende. Also wenn da die Skiflug-WM gewesen wäre, den, ja, Wahnsinn. Also was er da für ein Flow hatte mit der Schanze und das waren so wirklich, muss ich sagen, die Momente oder die Flüge schlechthin.
Cool, gehe ich auf jeden Fall mit. So, wir sind bei der letzten Kategorie angekommen, Adler der Saison. Und ja, ich nehme es jetzt wieder raus, weil es keine Überraschung mehr ist. Meine Adlerin der Saison ist Jacqueline Seyfriedsberger. Uli, du hast es natürlich völlig zu Recht vorhin schon erwähnt, wenn wir über das österreichische Damenteam sprechen. Wow, was für eine Geschichte. Also, du hattest ja vorhin auch diese Statistik, wie viele Springer Luis denn nach einem Kreuzbandriss zurückkommen und Weltcup-Springen gewinnen. Und sie hatte ja nicht nur einen. Und dieser Sieg in Willingen passiert auf den Tag genau 11 Jahre nach ihrem ersten Weltcupsieg in Sapporo. Also Datum, Linie gezogen, Pflock reingehauen. 11 Jahre. Dazwischen liegen zwei Kreuzbandrisse. Meniskus mehrfach, wirklich Rückschläge ohne Ende, verpasst Olympische Spiele 2014 in Sochi, 2022 in Peking, Covid nicht dabei. Die Frau hat auf die Mappe bekommen, das ist unvorstellbar. Letzter Podestplatz, letztes Einzelpodium 2016 in Nischni Tagil. Und dann beginnt in Oberstdorf eine Erfolgsgeschichte, die einfach cool ist, die wirklich, wirklich gut ist. Und sie war super konstant hinten raus, gewinnt in Willingen, das Springen wird Fünfte im Gesamtweltcup. Dort ist es gesagt, Luis, zweimal war sie schon Vierte. Aber dass das nach all dem, was passiert ist, so nochmal von ihr zu sehen ist, ist eine Hammergeschichte und meine Geschichte. Was wirklich die Einzelperson angeht, es ist meine Geschichte der Saison mit 33 Jahren, mit diesen Rückschlägen gesundheitlich und dann bist du gesundheitlich fit, holst du Covid, tschüss, Olympia 2022 und immer wieder weiter, weiter, weiter und dann gewinnst du in Willingen auf dieser Schanze 11 Jahre nach deinem allerersten Weltcupsieg, dann holst deinen zweiten Weltcupsieg. Hut ab, mein Titel geht an Jacqueline Seyfriedsberger, aber ich habe es ja ganz am Anfang gesagt. Das heißt doch nicht, dass sie final die Adlerin der Saison ist, weil es kommen jetzt noch zwei Drops, die von euch kommen. Und am Ende dürft ihr da draußen entscheiden. Aber wenn ich Werbung für meine Kandidatin machen darf, diese Geschichte hat mich begeistert. Und ja, viele, viele Namen werden immer als erstes genannt. Vergesst sie nicht, hat Uli gesagt. Ich habe sie nicht vergessen. Und nominiere sie als meine Adlerin der Saison. So, Luis, du darfst deinen Vorschlag präsentieren.
Also erstmal Kompliment für dein Plädoyer, fände ich sehr, sehr gut. Ich kann im Grunde genommen ja auch damit aufräumen, dass mein Name jetzt noch eine große Überraschung wäre, weil ich es in der letzten Folge schon ein bisschen angeteasert hatte. Meine Adlerin der Saison ist Annika Sieff, bis zur letzten Saison noch nordische Kombiniererin gewesen. Dann wurde sie zu einer Entscheidung gezwungen, wo sie selber sagte, die sie nie selber hätte fällen wollen oder können, nämlich um ihren Traum von den Olympischen Spielen zu Hause 15 Kilometer bzw. 15 Minuten von ihrem Heimatort leben zu können, geht halt als Kombiniererin nicht, also werde ich Skispringerin. Und das aus gutem Grund, weil sie eben in der Kombination immer zu den besten Springerinnen gehört. Und dann fragt man sich natürlich immer, wie viel ist das eigentlich wert, dieser Vergleich zwischen diesen verschwisterten Disziplinen, und was es wert ist, das hat sie mit ihrer Saison bewiesen, finde ich, weil sie ist gleich in ihrem ersten Intercontinental-Cup-Start im Sommer aufs Podest gesprungen, hat sich damit das Weltcup-Startrecht gesichert. Sie hat auch die Sommerwertung im Intercontinental-Cup gewonnen mit den Springen in Oslo und in Stams, hat dort auch Springen gewonnen und ist dann im Verlauf des Winters eigentlich nahtlos im Weltcup wirklich super eingestiegen. Sie ist dreimal unter die Top 15 gesprungen, einmal davon sogar unter die besten 10 und das ausgerechnet in Oslo am berühmten Holmenkollen. Und was diese Schanze mit einem macht, das hat Uli uns ja seinerzeit hervorragend erklärt aufgrund ihrer Bauart. Und ich kann mich erinnern, dass ich ihren Namen auch in der Saisonvorschau genannt hatte. Da haben wir es ja nach Teams unterteilt und da hatten wir noch das Team Rest der Welt. Und ich hatte gesagt, Annika Sieff traue ich zu, in der Saison beste Italienerin zu werden, und ich traue ihr zu, unter die Top 25 im Gesamtweltcup zu springen. Das hat sie geschafft. Sie ist 22. geworden mit 221 Punkten. Sie ist auf Anhieb auch beste Italienerin gewesen. Wenn man ehrlich ist, wenn die Italienerinnen sie nicht gehabt hätten, puh, sie ist echt mau aus im Gegensatz zu den Männern. Und ja, unterm Strich bleibt, sie ist mit Herzschmerz in die Saison gegangen, ist aber mit aufrichtiger Freude rausgegangen. Finde ich, hat eine tolle Ausstrahlung, tolle Persönlichkeit. Und dass sie so ganz nebenbei noch bewiesen hat, dass ich nicht nur Blödsinn erzähle in der Flugshow, das finde ich eine schöne Randnotiz dabei noch.
Okay, das ist deine Kandidatin. Uli, Adler oder Adlerin der Saison?
Ja, wer wird das wohl sein bei mir? Das Gute, ich fasse mich jetzt kurz, weil ja, ich kann ja nur noch einmal höchstwahrscheinlich den Adler an ihn vergeben. Und deswegen ist es für mich eindeutig Peter Preutz. Ich habe, glaube ich, heute schon alles dazu gesagt. Ich würde mich nur wiederholen. Und wenn er nicht ein Überraschungs-Comeback starten sollte, wird es höchstwahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich ihn nominieren darf. Und Ehre, wem Ehre gebührt. Und deswegen für mich Peter Preutz.
Okay. Dann danke für eure Nominierungen. Damit ist unsere kleine, feine Show zu Ende. Luis, wie wird das denn jetzt ablaufen mit dem Voting? Du bist ja unser Social Media Master. Wie und wann kann man denn abstimmen? Heute ist Dienstag, der 2. April. Die Folge wird heute noch online gehen, spät am Abend. Viele werden es natürlich erst im Laufe der nächsten Tage hören.
Genau, dann machen wir es doch einfach so. Es gibt, wie eigentlich immer, am Tag danach unseren Sendungspost auf Instagram. Und dann werde ich am 4., also am Donnerstag, eine Instagram-Story posten mit den drei Vorschlägen, die wir jetzt eingereicht haben. Dazu gibt es dann den passenden Umfragesticker. Die Umfrage läuft dann 24 Stunden. Und der oder die am meisten Prozente bekommt von euren Stimmen, ist dann unterm Strich der Flugshow-Adler oder die Adlerin der Saison. Von uns, wie gesagt, vorgeschlagen. Wir waren die Jury, die die Vorauswahl getroffen haben. Und ihr da draußen entscheidet dann letztendlich, wer diesen heiß begehrten Titel bekommt.
Ganz genau, so ist es. Ja, liebe Leute, dann würde ich jetzt ganz kurz, bevor wir die Saison endgültig zumachen, habt ihr noch Dinge, die euch auf dem Herzen liegen, die hier noch nicht wirklich erwähnt wurden? Ich fange vielleicht mal an. Was ich noch loswerden will, ist auf jeden Fall, dass wir seit vielen Jahren wieder eine super spannende Vierschanzentournee gesehen haben, in der es nicht nach Bischofshofen ging und man gesagt hat, ach ja, Mensch, da sind jetzt 20 Punkte dazwischen, 25 Punkte dazwischen. Nein, das war ein Mega-Duell zwischen Andy Wellinger und Ryo Kobayashi. Und dieser Name ist hier kaum gefallen in einem Saisonrückblick. Er ist Zweiter im Gesamtweltcup, kam aus einer Saison, die nicht so einfach war für ihn. Zweiter im Gesamtweltcup geworden, hat die Vierschanzentournee gewonnen. Das war in einer Saison ohne klassisches Saison-Highlight. War das bei den Männern das absolute Highlight dieser Saison? Und hey, wird viermal Zweiter, gewinnt am Ende, verdient und dann doch recht souverän den Goldenen Adler bei der Vierschanzentournee. Insgesamt ein Event, das mega Spaß gemacht hat. So eine Begeisterung habe ich jetzt auch nicht gesehen, seit ich regelmäßig bei der Tournee bin, weil es eben so mega spannend war. Die Siege von Jan Hörl in Innsbruck und Stefan Kraft in Bischofshofen, überragend von der Atmosphäre her. Über Wellingers Sieg haben wir schon gesprochen. Angela Nischek gewinnt in Garmisch, also auch eine Tournee. Denkt an die Jahre zurück, wo wir die Grand Slams, wo sie nur im Endeffekt uns um die Ohren geflogen sind. Dieses Jahr hatten wir eine Tournee mit vier verschiedenen Siegern und der, der keins gewinnt, gewinnt am Ende die Vierschanzentournee.
Und wird viermal Zweiter.
Ja, völlig irre Story. Das Event aber wieder mal in ihrer Besonderheit hervorgehoben hat, weil es eben darum geht, 8 Wertungsdurchgänge zählen zusammen. Und du musst nicht auf dem höchsten Platz am Stockerl an den einzelnen Standorten stehen. Am Ende kannst du doch die Trophäe gewinnen. War ein Event, das mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und deswegen kam jetzt hier so ein bisschen irgendwie an manchen Punkten war es mal verstreut eingerichtet. Aber wie gesagt, ich will hervorheben, super coole Vierschanzentournee und bockstarke Saison von Ryoyo Kobayashi, der nur 2 Springen gewinnt, trotzdem Zweiter wird und noch näher dran ist als Wellinger an Stefan Kraft. Also er war bis zum Schluss der hartnäckigste Herausforderer. Also Respekt auch an ihn. Und dass mit René Caído so ein Zweiter jetzt auch sich hinter ihm wirklich mal positiv entwickelt hat und wir in Sachen Japan bei den Männern nicht nur in Richtung One-Man-Show blicken, also die 2 Namen vielleicht hier auch noch mal hervorgehoben. So, jetzt ist mein Herz entleert, was die Skispringensaison angeht. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt?
Ja, also Ryo Kobayashi hatte ich oft auch im Kopf während der ganzen Podcast-Sendung. Und das hat, glaube ich, Seltenheitswert, wenn man wirklich viermal Platz 2 ist und dann doch ganz oben steht. Das ist wie wenn man dreimal gewinnt und dann nicht ganz oben steht. Das ist ja auch schon passiert. Und Vierschanzentournee kann der Ryo Kobayashi einfach, das muss man schon sagen. Und ich denke, das wird auch die nächsten Jahre ein heißer Kandidat sein. Und dann muss man natürlich, wenn man Team Japan erwähnt, auch noch den Altmeister erwähnen, gerade im
Guter Punkt.
Teamspringen. 210 Meter, ich glaube, da sind fast alle aufgestanden oben und haben sich verneigt und geklatscht. Also das war Freude pur und ich glaube, er hat selber gar nicht damit gerechnet, im Team dann 210 Meter zu fliegen. Also da kann man auch nur größten Respekt zeigen, wie mutig er auch dann die Sprünge noch angegangen ist. Und überhaupt in das japanische Team wirklich mit Leistung wieder reinzukommen und nicht einfach zu sagen, okay, jetzt ist hier Sapporo, jetzt setzen wir ihn noch in der nationalen Gruppe ein. Aber es hat sich auch keiner angeboten. Also vielleicht, hoffentlich sehen wir ihn nächstes Jahr auch ab und zu nochmal. Und ansonsten, was Sie vorhin schon erwähnt haben, dass auch wirklich viele kleine Teams trotzdem ihre Chance genutzt haben. Und ich hoffe, dass gerade auch die US-Amerikaner und auch die Italiener da diesen Weg weitergehen und wir sie vielleicht doch noch das eine oder andere Mal öfters vorne sehen werden. Und ja, dass alle, die sich jetzt verletzt haben, wünsche ich natürlich alles, alles Gute, dass wir die auch so schnell wie möglich wiedersehen. Wir wissen alle, wie lange es aber dauert. Und dann hoffe ich insgesamt, dass wir alle wiedersehen. Oft ist ja nach einer Saison dann doch bei vielen noch so eine Findungsphase, Entscheidungsphase. Mache ich weiter, mache ich nicht weiter? Ich denke, ein, zwei Überraschungen werden da noch kommen, egal ob aus dem Frauen- oder Männerlager, wo wir jetzt vielleicht noch gar nicht so dran denken. Ich hoffe, dass es uns nicht zu sehr, sage ich mal, vom Hocker haut.
Dann ergänze ich gerne noch, weil du das Thema kleine Nationen gerade genannt hattest, Uli, dass wir ja bei den Männern extrem drauf geschielt haben, wie wirkt sich diese Quotenregel aus? Gibt es jetzt de facto mehr zu holen für die Kleinen? Ja, gab es, aber was die Podestplätze angeht, sind es tatsächlich weiterhin die Top-6-Nationen gewesen, die sich die großen Punkte geteilt haben. Mit Ausnahme natürlich von Gregor Deschwanden, der als Schweizer da eben reingesprungen ist. Wenn man sich die Frauen anguckt, da haben wir 8 verschiedene Nationen vorne, also eben zu den Top-6 bewerten dann halt noch die Kanadierinnen, die wir jetzt auch das ein oder andere Mal hervorgehoben haben. Eigentlich auch eine Ironie, dass Alexandra Luthit in dieser Saison kein Springen gewonnen hat, wo man immer dachte, Mensch, jetzt ist sie mal fällig. Und dann eben noch mit Finnland, nämlich mit Jenni Rautiainen, die auch diese Saison ihres Lebens gesprungen ist. Auch eine Kategorie, die man hier hätte aufmachen können und da unendlich viele Namen hätte reinschmeißen können. Auch so eine Sidequest von dieser Saison. Wo am Ende aber für mich dann weiterhin noch so dieser fade Beigeschmack haften bleibt, dass an diesem Samstag bzw. Sonntag in Vikersund einmal mehr verdeutlicht wurde, wo oder wie die Verhältnismäßigkeiten sind zwischen Männern und Frauen im Skispringen. Und das tut extrem weh. Auch Uli hatte eben so schön gesagt, ja, die komplette Wahrheit, was da eigentlich passiert ist, werden wir nie erfahren. Ist wahrscheinlich leider so, auch wenn das extrem schade ist, weil ich finde, an sowas hätte die Öffentlichkeit noch viel mehr Interesse zu erfahren, was da eigentlich genau die Gründe waren. Ich finde, es ist nach wie vor nicht befriedigend gelöst bzw. erklärt worden. Und ich erwähne das auch deshalb nochmal, weil mich tatsächlich in Planica dann vor dem Finale der Frauen Trainer auf meinen Artikel angesprochen haben, den ich da geschrieben habe und mir gesagt haben, dass sie es gut finden, dass dass da mal Stellung zu bezogen wurde, ohne dass ich das drauf angelegt habe, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt bewusst gesagt habe, ey, ich schreibe da jetzt mal was zu, um Leute in die Pfanne zu hauen, sondern es ging mir einfach wirklich darum, eine Gegendarstellung zu liefern zu dem, was von den Verantwortlichen geliefert wurden, weil es eben auch andere Informationen gibt. Und ja, deswegen wollte ich das an der Stelle nochmal in den Vordergrund rücken, dass das sehr, sehr unbefriedigend ist, dass die Aktiven, also sowohl die Trainer als auch die Springerinnen logischerweise nicht zufrieden sind mit der Situation, dass daran gearbeitet werden will, dass sich was ändert. Was und wie wusste zu dem Zeitpunkt verständlicherweise noch keiner, aber die werden sich natürlich jetzt alle ihre Gedanken drüber machen, weil das einfach nicht zufriedenstellend gewesen ist für sie.
Gut. Danke, Luis. Und ihr habt es jetzt oft auch die Kleinen erwähnt und ein Name, kleine Nation im Skispringen ist Frankreich und der Saisonstart von Joséphine Pagny, den wollen wir natürlich nicht unterschlagen. 21 Jahre furios reingestartet in die Saison auch. Sie hat ihren ersten Weltcup-Sieg geholt, einen weiteren folgen lassen. Auch das, wenn wir über die Kleinen sprechen, denke ich, eine Geschichte, die noch erwähnenswert ist. Und jetzt haben wir hier nochmal, habe ich nochmal was Positives integriert. So, jetzt kommt die Frage, ist es positiv, ist es negativ oder ist es vogelwild? Luis, wir kommen zur Tippspielauswertung. Wir haben ja vor der Saison, da war auch noch die liebe Julia Kemp, die ganz herzlich auch noch grüßen natürlich. Sie war hier auch regelmäßig zu Gast, sowie an die Schule auch, auch an euch beide. Herzlichen Dank für die Saison. Aber geh doch mal rein, wie ist denn Drösel auf. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe, aber ja, bitte, bitte.
Fangen wir mit dem Tippspiel an, wo eigentlich nur eine so richtig mitgemacht hat, nämlich bei unserem Podium-Picker. Das war ja unser Community-Tippspiel, was er in der Saison erstmal hatte. Und da dürfen wir Uli gratulieren zu Platz 5. Sie hat ja noch zur Jagd aufs Podium eingesetzt. Es ist sich leider nicht ganz ausgegangen. Es haben knapp 100 Punkte gefehlt, aber ich glaube,
Lach, lach. Das
ja,
vielleicht, das hängt nur noch nach. Ich bin
da
jetzt
ist
noch
es wieder.
traurig.
Ja, aber da hast du Hausaufgaben für die nächste Saison, Uli, denn wenn das jetzt nicht eingestampft wird, werden wir das natürlich auch in der nächsten Saison fortführen. Platz 3 geht da an die Nathalie mit 12.017 Punkten. Zweite ist die Jasmin geworden mit 12.032 Punkten, also sehr knappe Geschichte. Aber Platz 1 unangefochten, gefühlt auch ähnlich wie Stefan Kraft, Start-Zielsieg, Delarick mit 12.370 Punkten. Also auch die in der eigenen Liga. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und damit kommen wir zum Flugshow-Tippspiel. Und ja, der Ausdruck Vogelwild, den trifft es tatsächlich. Ich fange mal mit der Punktzahl bei den Damen an, die ihr so erzielt habt. Uli und Tobi jeweils nur 2 tatsächlich bei maximal 18 zu holenden Punkten. Die Julia hat ein bisschen besser abgeschnitten mit 5 und meine Wenigkeit hatte 9. Und das lag vor allem daran, dass wir beim Gesamtweltcup echt schlecht getippt haben. Also ich, Uli beispielsweise, Nika Krishna, Sarah Mitra-Kramer, Selina Freitag auf den Top 3. Da war nichts dabei. Tobi leider nicht viel besser. Nika Krishna, Selina Freitag, Emma Klinetz. Ganz schwierige Geschichte. Zu meiner Verteidigung kann ich nur sagen, der dritte Platz von Alexandra Lutit rettet mich, weil ich hatte sie auf Platz 3. Sonst
Ja,
hätte ich
das
da
ist
gar keine Punkte geholt.
schade,
Und
schade.
die liebe Julia hatte Eva Pinkelnick als Gesamtweltcup-Siegerin getippt, hat da einen Punkt geholt. Und im Nationencup sah es ein bisschen besser aus. Da ist viel Österreich und Slowenien dabei gewesen. Das war ganz in Ordnung. Mehr Punkte geholt wurden bei den Männern. Da hatte Tobi auf den Top 3 Ryoyo Kobayashi, Stefan Kraft, Halvor Egner-Granerud. Zwei Namen nicht so verkehrt, leider falsche Reihenfolge. Nationencup Österreich, Deutschland, Slowenien sind solide 7 Punkte für dich, Tobi.
Ja, da haben sie es mir am Ende doch verbockt, ey.
Ja, die
Ja, weil,
Slowenen.
na, die Deutschen haben
Der,
es mir
danke,
verkauft.
nee, danke Peter Preutz, dass er den
Danke,
zweiten
Peter
Platz.
Preutz. Ma, ja.
Auch Uli hat 7 Punkte geholt. Sie hatte Ryoyo Kobayashi als Gesamtweltcup-Sieger. Ja, Versuch war es wert. David Kubacki auf der 2. Aua, aua.
Aua.
Halvor
Aber klingt hart.
Egner-Granerud auf der 3. Ja, hatten wir uns alle mehr von versprochen. Nationencup hast du 6 Punkte geholt, Uli. Österreich auf der 1 und Deutschland auf der 3. Richtig. Und auf Platz 2.
Polen haben mich reingeritten. Komplett,
Ja,
das wusste ich ja.
das tut weh. Wobei ich muss dazu sagen, Platz 2 hatte niemand richtig. Also Julia und ich hatten Norwegen auf Platz 2. War jetzt, ja, gut, wäre die Saison noch länger gegangen, aber wie auch immer. Und dann die Gesamtweltcup-Platzierung bei Julia und bei mir noch. Julia hatte Halvor Egner-Granerud auf der 1, Daniel Schofenig auf der 2 und Andreas Wellinger auf der 3. Zumindest für den Welle kriegst du 3 Punkte. Kriege ich auch. Ich hatte Ryoyo Kobayashi auf der 2. Das sind nochmal 3 Punkte für mich. Da tut mir der Granerud auf der 1 auch dann gar nicht so sehr weh. Unterm Strich gibt es einen geteilten dritten Rang, wenn man beides zusammenzählt, Uli und Tobi, beide mit 9 Punkten, finde ich eine sehr faire Lösung.
So sind wir
Die
halt.
Julia auf der 2 mit 14 Punkten und ich kann das selber gar nicht glauben, 21 Punkte. Das ist fast schon zu gut.
Du hast ja auch selber gerechnet.
Ja,
Ich kann
genau,
dir
genau.
das
Sheet gerne schicken, dann kannst du gerne nochmal gegenrechnen,
Das
Professor Dr.
muss
Kretschmer.
noch mal zum Notar gehen.
Also ich bin eh
Denn.
dafür, dass wir nächstes Jahr einen Wettkampf oder eine Quali wenigstens abwarten. Da wäre schon vieles anders.
Und dann vergisst es wieder wer, weil es unter der Woche ist oder so. Nee, nee.
Nein, nein, das behalten wir bei und dann wird am Ende immer abgerechnet. Und ja, herzlichen Glückwunsch, Luis, zum Sieg
Dankeschön, ja.
in diesem Tippspiel. Also souverän. Und ja, Uli, wir müssen in Klausur gehen und dann zur nächsten Saison. Da schlagen wir wieder zurück. Wir machen es jetzt, Uli,
Aber
wie du
dafür muss ja
deutsch.
mein Platz 5 noch ganz hoch mit angerechnet werden. Wenn man da mal eure Punkte dann noch sieht,
Das
dann würde
stimmt,
ich ja hochschießen.
ja.
Das
Ja,
ist
also
richtig.
Tobi
Alles
und
gut.
Julia,
Nein, dafür
Tobi und
machen
Julia
wir
waren ja gar nicht dabei und ich habe es dann irgendwann sein
Halb
gelassen.
dabei.
Ich habe mich als 29. gerade so für den zweiten Durchgang qualifiziert. Ja.
Okay, immerhin, immerhin. Soll auch schon welche
Nein, alles
gegeben
gut.
haben, die vom 29. aus dann Weltmeister wurden.
Munkelt man.
Munkelt man. Und Uli, wir machen es wie die deutschen Damen. Wir haben jetzt in Sachen Tippspiel mal eine schlechte Saison erlebt und kommen in der nächsten Saison umso stärker zurück.
Back stronger, ja.
So ist es. Ihr Lieben, dann denke ich, können wir das Kapitel Saison 23, 24 schließen. Das geht natürlich nicht ohne einen Dank an dich, lieber Luis, in vorderster Linie. Ich habe es gesagt, während der Saison bei jeder Folge dabei. Mich auch wirklich sehr gut und immer zuverlässig entlastet. Es ist für mich immer wahnsinnig viel los in so einer Saison. Der Akku ist zwischendurch immer wieder leer, wenn ich dann mich gelegentlich mal rausnehmen kann. Tut mir das sehr gut und dafür vielen herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und deswegen, ja, hat es mich sehr gefreut und ist ein, denke ich, würdiger Abschluss für heute. Liebe Uli, du bist von einem Interviewgast, der du ganz am Anfang warst, immer mehr reingewachsen und reingerutscht in unser kleines, feines Team und hilfst mir dann im Endeffekt auch, wie gesagt, wenn es bei mir alles mal ein bisschen zu viel wird, dass ich dann genau weiß, Luis kriegt rechtzeitig Bescheid und dann bist du mit dabei, die Julia ist mit dabei, der Andi ist auch mit dabei und ihr helft und unterstützt mich da sehr und seid ein Riesenmehrwert für unsere kleine, feine Sendung. Deswegen auch an dich. Herzlichen Dank für die ganzen Einsätze während dieser Saison. Vielen, vielen lieben Dank.
Auch danke dafür, für euer Vertrauen. Und wie gesagt, es macht mir immer Spaß. Auch wenn wir uns mal ein bisschen gegenseitig auf den Arm nehmen, jetzt wie mit den Tippspielen und so. Und macht mir viel Freude, dass ich dann doch dieser Sportart so nah bleiben kann, weil ich glaube, ohne euch wäre ich es nicht mehr, bin ich ehrlich. Ich gucke zwar und verfolge, aber durch euch dann doch sehr intensiv und nehme das Ganze dann doch nochmal anders wahr und bin irgendwie doch noch dabei.
Ja, auch
Schön zu
ich,
hören.
ja, absolut. Auch ich möchte mich bei euch beiden und natürlich auch an Julia und Andi bedanken. Es war mir ein absolutes Fest in dieser Saison, hat mir zu jedem Zeitpunkt großen Spaß gemacht. Auch wenn ich dich zum allerletzten Mal noch korrigieren muss, Tobi, ich war tatsächlich bei einer Folge während der Saison
Ach
nicht
ja,
dabei.
die haben Julia und ich gemacht, gell?
Genau, rund um die Vierschanzentournee, als es dann bei mir auch nicht ging, aufgrund meiner
Ja,
Eurosport-Einsätze, ja.
meine
Aber
Güte.
auch das war zwar komisch, dass ich dann eine Flugshow-Folge ohne mich gehört habe, aber war auch gar nicht mal so schlecht.
Och ja.
War eine ganz schöne Abwechslung. Nee, wie gesagt, ist einfach cool zu sehen, cool zu beobachten und was aus unserem Projekt geworden ist, war jetzt die vierte Saison, die wir als Flugshow gemacht haben. Auch Wahnsinn, wie die Zeit vergangen ist. Wir haben es als Corona-Podcast quasi gestartet und kriegen von euch immer mehr Zuspruch auch über Social Media, aber jetzt, wie gesagt, auch halt persönlich, wenn man sich da mal an der Schanze begegnet, das ist echt, echt cool, dieses Feedback zu bekommen. Ich kann nur hoffen, dass es so weitergeht, aber so wie du es gerne sagst, Tobi, jetzt bin ich auch froh, dass die Saison abgehakt ist, dass wir uns mal ein paar Wochen Pause nehmen können und dann mit aufgeladenen Akkus in eine interessante neue Saison starten können.
Genau, und
Genau.
dafür herzlichen Dank natürlich an die Zuhörer, weil ohne die Zuhörer würden wir das nicht jede Woche, denke ich mal, oder besonders ihr, auch irgendwo auf euch nehmen. Und danke, und ich hoffe, es werden dann doch immer mehr, beziehungsweise die, die schon zuhören, uns auch dann einfach treu bleiben. Danke.
Genau. Du nimmst es vorne weg. Vielen, vielen lieben Dank an euch alle da draußen für die rege Beteiligung, fürs Interesse. Ja, wie du sagst, Uli, ich weiß, ich habe irgendwann mal für ein Ski-Alpin-Rennen, das war mitten in der Nacht, habe ich mal einen Live-Ticker geschrieben und konnte live zusehen, wie viele Leute sind gerade auf meinem Artikel. Und da waren sechs User drauf. Einer war ich am Laptop, einer war ich am Handy, einer war ich am Tablet. Da haben wir gedacht, das machst du nächste Saison nicht mehr. So, und das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall. Wir haben wirklich gute, konstante Zahlen, Leute, die einfach gerne zuhören, was wir über Skispringen reden. Und ja, dafür machen wir es, weil ansonsten könnten wir einfach miteinander telefonieren und dann hätten wir auch über Skispringen gesprochen. Aber so macht es doch viel, viel mehr Spaß. Und deswegen vielen lieben Dank an euch alle da draußen, auch für die vielen Fragen, die immer wieder reinkommen. Seht's uns nach, wenn nicht immer wirklich alles und jedes beantwortet wird. Wir versuchen da so viel wie möglich immer mitzunehmen. Wenn nicht alles klappt, dann, wie gesagt, seht es uns nach. Und ja, hey, jetzt korrigiere ich dich, Luis. Es war kein Corona-Podcast. Wir haben schon weit vor Corona, viele Monate vorher angefangen. Und das ist aber das letzte Mal, dass ich dich jetzt korrigiere und du darfst, weil du so viel gesprochen hast, auch die letzten Worte an uns und alle da draußen richten. Vielen Dank von meiner Seite. Macht es gut und wir hören uns im Sommer wieder. Jetzt hört er noch den Luis und dann machen wir endgültig den Laden dicht.
So ist der Plan. Wir machen es auch nicht länger als nötig. Vielen Dank für eine abermals tolle Saison in der Flugshow. Einen erholsamen Frühling und bis zum nächsten Mal gilt wie immer, fliegt's, soweit es geht.